Hallo und herzlich willkommen zu Folge 211 vom Aus dem Exil Podcast, dem Podcast über Fortuna Düsseldorf. Wir begrüßen euch hier zur großen Saisonvorschau-Folge, wo wir natürlich alles anschauen wollen, was in diesem Sommer so passiert ist. Wir wollen euch heiß machen auf die Saison. Wir werden später auch von Eva-Lotte Bohler ein bisschen was erzählt bekommen zum nächsten Gegner Bielefeld. Aber natürlich gucken wir auf Zugänge, auf Abgänge und schauen eben drauf, was wir uns von der Saison so versprechen. Dazu begrüße ich euch ganz, ganz herzlich. Ich bin Lukas und mit mir in der Aufnahme heute sind der Tim. Hallo Tim.
Einen wunderschönen guten Abend.
Und der Jan. Hallo Jan.
Hallo zusammen. Heiß machen wollen wir sie. Ja, bin ich mal gespannt. Ich glaube, das wird eine sehr anstrengende Folge für uns. Also auch eine, die uns herausfordert auf besondere Art und Weise. Weil als kleinen Teaser kann ich jetzt mal sagen, vielleicht werden wir zum ersten Mal, vielleicht nicht zum ersten Mal, aber als eine der wenigen Male in der Geschichte dieses Podcasts die sportliche Leitung nicht nur schlecht finden.
Das könnte auf jeden Fall sein. Und was es uns heute zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass der liebe Moritz leider nicht dabei ist. Wir wären natürlich gerne heute hier in der gewohnten Viererrunde alle am Start gewesen. Aber es ist jetzt leider so ausgekommen, dass wir es terminlich nicht geschafft haben. Das heißt, es sind eben nur wir drei, sollen aber natürlich euch lieben Hörerinnen und Hörern ganz, ganz liebe Grüße von Moritz bestellen. Und ja, ich glaube, Moritz schaut auf jeden Fall auch gar nicht so unoptimistisch jetzt auf die Saison. Vielleicht kommen davon da auch nochmal später ein, zwei Sätze zu. Aber genau, das hat eben leider nicht geklappt. Aber ihr müsst dann halt eben mit uns drei vorlieb nehmen.
Ja. Moritz Mann.
Tja, dann interessiert mich natürlich jetzt als allererstes mal von euch beiden, wie war denn erstmal so euer Sommer? Wie habt ihr den Fußball technisch verbracht? Und wie sehr habt ihr die Fortuna in dieser Zeit verfolgt?
Ja, gut. Also, als wir das letzte Mal aufgenommen haben, war ja klar, dass es ein sehr spannender Sommer werden würde, was den Transfermarkt angeht, einfach weil nur noch so Skelett der letzten Mannschaft übrig geblieben war. Von daher, ja, regelmäßig irgendwie die gängigen Seiten für Transfermarktgerüchte besucht und ansonsten ein bisschen Frauen-EM geschaut. Ja, und ein paar Vorbereitungsspiele, nicht alle, aber das ging leider zeitlich alles nicht, weil ich noch bis letzte Woche keine Ferien hatte. Jetzt habe ich sie. Pünktlich zum Saisonstart kommen die freien Tage. Ja. Das war so fußballerisch der Sommer.
Es gehört auch zu denen, die dankbar sind, dass Transfermarkt.de noch kostenlos ist. Eine kleine Anspielung an die Fortuna Scouting Abteilung. Ich habe wenig Fußball, mich mit Fußball beschäftigt, bisschen Frauenfußball, aber 21 Uhr Anstoßzeiten sind für mich alten Mann nicht mehr zu handeln eigentlich. Ich weiß auch nicht, was das soll. Vor allem das Finale war dann halt irgendwie früher am Nachmittag. Das hat für mich keinen Sinn gemacht. Mein Take zur Frauen-EM, ich hätte gerne mehr gesehen, aber da musste ich schon ins Bett gehen. Ansonsten habe ich mir vor ein paar Tagen auf transfermarkt.de, immer noch kostenlos, Grüße an die Sportdirektion bei der Fortuna, auch mal angeguckt, was die Fortuna so gemacht hat. Und so als er so, und da war ich ja schon angetan, wie lang die Liste schon ist von Zugängen. Aber ansonsten auch wenig mich mit Fußball beschäftigt. Bis vor kurzem.
Ja, bei mir war das eigentlich relativ ähnlich. Ich habe mich auch sehr, sehr wenig mit Fußball beschäftigt. Natürlich habe ich immer die ganzen News der Fortuna verfolgt, aber eben auch gar nicht so viel darüber hinaus. Und ich muss schon sagen, irgendwie auch die Sommerpause jetzt fußballmäßig so sehr genossen und genutzt wie auch schon irgendwie seit sehr, sehr langer Zeit nicht. Also in dem Sinne, dass ich halt einfach sehr, sehr wenig Fußball konsumiert habe. Und bin jetzt wirklich auch vor allen Dingen dadurch, dass jetzt dieser Podcast ja irgendwie auch wieder startet, erstmal wieder so dabei, irgendwie richtig ins Thema zu kommen.
So macht man die Leute heiß, ja, indem man erstmal anfängt mit dem Segment, wo man sagt, ja, eigentlich habe ich nicht so viel gemacht, So, ne?
Was ja ganz interessant ist, ist, dass wir uns auch in Persona in diesem Sommer gar nicht zu der großen Redaktionskonferenz treffen konnten, aber jetzt trotzdem mit frohem Mut und völlig begeistert in ein siebtes Jahr unseres Podcasts starten. Das fand ich dann doch auch interessant, dass nur 6 Spieler aus dem momentanen Kader, wir werden ja zum XXL-Umbruch heute ganz viel zu sagen haben, noch länger bei der Fortuna sind quasi, als wir sie begleiten. Nur noch 6.
Aber immerhin, das finde ich aber eigentlich ganz nicht viel. Genau. Ich glaube auch, dass es im Vergleich sogar relativ viel ist. Also ich wüsste mal gerne, was da zum Beispiel die Zahlen bei Hannover 96 sind.
Ja, okay, Hannover ist aber dieses Jahr auch ein anderes Thema. Ne? Die haben 16 Neuzugänge oder irgendwie sowas. Die haben nochmal einen größeren Umbruch. Darüber reden wir dann nächste Woche vielleicht.
Ja. Was wollte ich jetzt? Tim?
Ja, es ist trotzdem so, dass wir später wahrscheinlich darauf kommen werden, dass bei all den Neuzugängen man jetzt erst auch nochmal so ein Gefühl für die Mannschaft und entwickeln muss. Und deshalb, ich fand es schon schade, dass da jetzt nur noch 6 aus unseren Anfangszeiten sind, ja, wo man nochmal nachhören kann.
Aber es war auch gut, dass gerade du darauf verwiesen hast, dass wir im Sommer uns nicht getroffen haben. Das heißt meines Erachtens, nach meiner Rechtsauffassung so, dass die Resolutionen vom letzten Mal noch Gültigkeit haben. Das ist insbesondere dich und deine Snack-Lastigkeit während der Aufnahmen betrifft. Ich hoffe, du bist immer noch in der Lage, mit der rechten Hand dich stumm zu stellen und dann mit der linken schnell in die Tüte zu grapschen, um dir die Snacks. Das werden wir heute sehen. Ich hoffe, es raschelt bei dir.
Es wird dich wundern. Heute bin ich snackfrei unterwegs.
Das würde ich jetzt auch sagen. Gut, ein snackfreier Beginn in die Postcard, in Podcast-Jahr und auch ins neue Kicktipp-Jahr. Mhm. Oder?
Ja, also da startet auf jeden Fall das Tippspiel wie gewohnt neu. Falls ihr noch nicht Mitglied in unserer Tipprunde bei Kicktipp seid, meldet euch da auf jeden Fall noch an, tippt da die Spiele und beantwortet eine schöne Handvoll von Bonusfragen. Es gibt am Ende des Jahres auch immer einen schönen Preis zu gewinnen und uns macht auf jeden Fall auch einfach immer Spaß. Uns macht das sehr viel Spaß, auch wenn wir da, glaube ich, in den seltensten Fällen wirklich mal ganz, ganz vorne mit dabei sind. Aber ja, das liegt eben auch vor allen Dingen daran, dass so viele teilnehmen und das macht auf jeden Fall immer große Freude. Also meldet euch da sehr gerne noch an oder denkt beziehungsweise, wenn ihr schon Mitglied seid, daran, bis Freitagabend dann eben auch getippt zu haben.
Es gibt auch so einige kritische Fragen, ne? Zum Beispiel, die man beantworten muss, wo man am Ende Punkte mitbekommen kann. Wenn man zum Beispiel sagt, ob Daniel Thune die Saison über noch Trainer der Fortuna bleibt, wenn man dann sagt, nein, und die Fortuna schmeißt ihn raus, sprich, ist wahrscheinlich nicht so gut gelaufen, dann kriegt man Punkte ob des Elends der Fortuna. Meine Lieblingsfrage ist aber natürlich, als Teaser an diejenigen, die mitmachen wollen, muss Charlie Benshop nochmal in der ersten Mannschaft aushelfen? Das ist eine ziemlich einfache Frage, weil natürlich muss er das, aber diese Punkte kann man eben auch mitnehmen, frühzeitig schon.
Ja, also ich meine, seit gestern, wir dann ja doch mittlerweile einen neuen Mittelstürmer verpflichtet haben, ist die Wahrscheinlichkeit dafür ja schon wieder etwas gesunken. Aber man sollte auf jeden Fall die Situation im Mittelsturm der Fortuna bis zum Ende der Transferphase noch im Auge haben. Nicht zuletzt, wenn man diese Frage richtig beantworten will.
Ich finde, es kann man so, ob er das, die Frage ist, ob er halt das Trikot der ersten Mannschaft dann überstreift oder eben das gleich aussehende der zweiten. Also, ne?
Tja, Trikot ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn bevor wir jetzt hier wirklich an die harten Themen gehen, können wir ja auf jeden Fall auch nochmal einen kurzen Blick über die 3 neuen Trikots der Fortuna schweifen lassen. Starten hier direkt mal mit dem Heimtrikot. Und da natürlich zuerst an euch die Frage, gefällt es euch denn besser als letztes Jahr? Oder Ist es eher ein Rückschritt?
Ich würde die Frage vielleicht, Entschuldigung, dass ich dir das jetzt
Ja.
zerlege. Sorry. Aber welches der drei Trikots würdet ihr euch denn holen am ehesten? Sorry, dass ich das jetzt gleich als
Also,
Einstieg nehme.
auf allen dreien steht ein Sponsor, weshalb ich es mir nicht holen würde. Aber am ehesten noch das dritte.
Das Ausweichtrikot, ne?
Ja. Man muss auch so,
Ja.
also ich finde, das ist auf jeden Fall auch das, was am besten aussieht. Ich glaube, holen würde ich es mir trotzdem nicht, weil das so gar nicht meine Farbe ist. Aber boah, also so wirklich schön finde ich die alle nicht. Aber das Problem haben wir ja, glaube ich, eigentlich meistens, wenn wir drei beziehungsweise auch wir vier hier zusammensitzen und über Trikots reden.
Also ich würde auch am ehesten das Ausweichtrikot mir zulegen, dann das Heimtrikot und als letztes das Auswärtstrikot. Weil
Ja,
diese grauen
definitiv.
Schleier, das nimmt mich nicht mit.
Ja, da muss man jetzt ja auch ehrlicherweise sagen, ne, das ist jetzt ja auch eigentlich seit Adidas Trikotsponsor ist ja das Auswärtstrikot, sieht ja eigentlich immer relativ gleich aus und es ist immer mit Abstand das Hässlichste, was einfach auch, glaube ich, daran liegt, dass halt dieses Weiß mit dem Targobank-Logo
Ja.
So gar nicht harmoniert und das hat man jetzt, ne, und das ist eben auch der große Unterschied zum Heim und zum
Ja, ab, genau.
Ausweichtrikot, dass man halt da das Targobank-Logo halt einmal entweder komplett rot oder komplett weiß gemacht hat und beim Auswärtstrikot hat man da halt immer die Originalfarben und das ist halt einfach eine absolute ästhetische Vollkatastrophe.
Ja.
Also ich stehe
Aber
natürlich auch bei keinem in der Gefahr, eins zu kaufen, weil keines von Daniel Tchoum beworben wird. Wenn jetzt das Trikot an Daniel Tchouns Körper hängen würde, hätte ich natürlich schon drei gekauft davon. Aber da warte ich erstmal auf die Hoodie- und Joggingbuchsen-Angebote, die er mir im Laufe der Saison präsentieren wird.
Ja, jetzt ist, glaube ich, erstmal ein bisschen Luft. Man muss ja jetzt erstmal die Trikots verkaufen. Also es kommt alles erst, glaube ich, so. Dann kommt die Winter Collection und dann kommt irgendwann die Frühjahrs T-Shirt Collection wieder. Und dann würde ich sagen, im Frühjahr erwartet uns auch das nächste Sondertrikot, denn ich finde das schon sehr auffällig, dass das ja, zweite und dritte Trikot farblich jetzt nicht irgendwie ganz dunkel geworden ist. Also da ist noch Luft für ein viertes Trikot, was wir diese Saison wieder um die Ohren gehauen bekommen.
Vielleicht ist Daniel Tchoum nicht mehr Trainer, man weiß es ja nicht. Das kann man, die Frage kann man ja aber richtig
Ja, das ist
beantworten.
natürlich dann ein Problem. Dann kauft sich Jan gar nichts mehr und dann stagnieren die Einnahmen durch Merch.
Ja, das nur sollte man jetzt, das sollte ne, der Vorstand und auch der Aufsichtsrat schon noch im Hinterkopf behalten, dass man die Post-Spieltag-Umsätze dadurch halt natürlich massiv gefährdet. Aber wahrscheinlich ist sportlicher Erfolg und Merchandise-Verkauf auch irgendwie eine Korrelation, die zu beachten ist. Das ist wahrscheinlich keine allzu heiße These bei dieser Frage. Ja, gut, dann haben wir die wichtigen Themen ja schon besprochen: Kicktipp und Trikot.
Ja, ich glaube, dann sind wir jetzt auch fast am Ende, oder?
Genau. Ich habe jetzt das nächste, also auf der Liste steht jetzt irgendwie so ein
Abgänge.
Spielerabgänge. Wüsste ich jetzt nicht. Ob man das
Da
schon
könnte man jetzt ja
da.
erstmal damit starten, nochmal darüber zu reden, dass
Mal so
wahrscheinlich
Wodka zu nehmen.
die Wahrscheinlichkeit, dass David Kownacki und Van Brederode für Fortuna spielen, jetzt nicht gerade gestiegen ist seit dem letzten Mal. Das sah, glaube ich, bei der letzten Aufnahme vielleicht noch teilweise ein bisschen anders aus. Man kann einen Satz dazu verlieren, genau, dass halt so bei dieser ersten Runde ablösefreie Spieler, die halt sofort Verträge gefunden haben, Cello und André Hoffmann interessanterweise leer ausgegangen sind und jetzt scheinbar irgendwie noch auf bessere Angebote warten, beziehungsweise auf Angebote, die ihnen da etwas mehr zusagen. Und ja, auch leer ausgegangen ist da Nicolas Gavoury, aber der hat jetzt vor kurzem einen neuen Verein gefunden, und zwar den KAS Eupen in der zweiten belgischen Liga. Ist, glaube ich, ein Verein, der auch damals von einem Sportsfonds von Katar übernommen wurde, um den katarischen Spielern vor der WM in Katar Spielpraxis zu geben. Und jetzt ist, glaube ich, nicht so ganz klar, was da so die Konzeption ist. Also ich weiß es auf jeden Fall nicht. Ja, auf jeden Fall erstmal schön, dass er einen neuen Verein gefunden hat, würde ich mal sagen. Und
Das in der französischsprachigen Teil Belgiens, Eupen?
Deutsch. deutschsprachig. Das ist direkt an der
Ah,
Grenze.
das ist ja so. Ach ja,
Aber
Bulgarien.
wird auch sehr, sehr viel Französisch gesprochen, ne? Also es ist, glaube ich,
Ah, okay. Ja, okay.
ja, also ist
Gut.
natürlich irgendwie auch eine gute Nachricht für alle Hopper unter uns Zuhörenden. Da kann man natürlich immer mal easy vorbeifahren. Ins Grenzlandstadion, glaube ich, heißt es. Da bin ich letztens noch zufällig mit dem Auto
Herwegstadion steht hier
dran
auf.
vorbeigefahren. Ach so, ja, vielleicht.
Herwegstadion heißt das.
Ja, dann habe ich mich da
Vielleicht ist das
vertan.
belgisch-deutsche Wort für Grenzland.
Ja, vielleicht vertue ich mich da gerade auch
Weiß nicht.
extrem.
Ja, David Kownacki werden wir natürlich trotzdem in der nächsten Saison in der zweiten Liga Tore schießen sehen.
Das hoffen wir mal nicht.
Ja, okay.
Also ich
Aber
wünsche ihm nichts Schlechtes, aber für
ja.
Tore,
Ja.
ne, kann ein privates Glück in Berlin finden.
Ja.
Fabian Reese hat bestimmt einige Tipps, was man so machen kann.
Ja, ich hoffe auch, dass die absolute Delle in seiner Karriere jetzt bei der Hertha auf ihn zukommt.
Nicht die 3, 4 Jahre bei der Fortuna, bevor er ein halbes Jahr überragend war, dann nach Bremen gegangen ist. Und dann letzte Saison auch wieder gut war. Ne? Das sollten wir ihm jetzt auch nicht in Abrede stellen.
Aber auf jeden Fall irgendwie, naja, schon auch so ein Verein, wo man seine Spieler nicht unbedingt sehen will. Ähnlich wie der 1. FC Köln, der jetzt in der ersten Liga sein Glück mit Isak Johannesson sucht. Da bin ich auch noch nicht. Also bei Kownacki, da habe ich so ein bisschen die Vermutung, dass das vielleicht sogar klappen könnte, was dann nicht so schön wäre. Bei Johannesson und Köln, da mache ich mal ein dickes Fragezeichen hinter, dass das klappen wird. Aber wie will sie? Jedenfalls hat das Transferbudget der Fortuna nach oben geschraubt, dass man 5,5 Millionen für Johannesson bekommen hat. Und ja, mittlerweile ist das Geld ja auch fast schon wieder ausgegeben. Wenn wir jetzt irgendwie bei den Abgängen nicht noch was zu ergänzen haben, dann können wir nämlich jetzt ja mal gucken, was die.
Ja, also man muss ja jetzt schon den Fall Bergmann Johannesson, also dein Versuch hier in aller Ehren, das schnell abzumoderieren.
Ach komm.
Aber naja, es ist natürlich also für uns eiskalte Podcast, da ist es natürlich, aber es hat natürlich auch einen.
Ja, also ich würde
Ich
mal sagen,
ärgere
es
mich
hilft
ein bisschen.
extrem. Es hilft extrem, dass das jetzt 2 Monate her ist. Es ist ganz gut, dass wir wahrscheinlich dann nicht in der Woche davor aufgenommen haben, beziehungsweise direkt in der Woche danach. Aber das war schon echt eine richtige Scheißnachricht. Also ich glaube, wir waren uns ja alle komplett sicher, dass er geht. Und waren ja,
Ja,
glaube ich,
außer
würde ich jetzt mal
Moritz, da war ich nicht so
vermuten.
sicher.
Okay, das weiß ich ehrlicherweise gar nicht mehr. Also ich dachte schon, ja, also irgendwie, dass wir das auch alle 4 eigentlich mehr oder weniger erwartet haben. Und deswegen man ja auch immer schon so ein bisschen dachte, ja, so muss man jetzt immer überall bei Social Media schreiben, dass der Verein über alles geht und dass man sich nicht vorstellen kann, jemals auch mal woanders zu spielen und so weiter. Weil während man sowieso immer dachte, boah, am Ende wechselst du doch sowieso irgendwo hin, aber dann soll es halt so sein, wenn du halt irgendwie eben in diesen 2 Jahren das alles so komplett fühlen willst, so, dann ist es ja auch irgendwie gut und zwar einem ja schon auch irgendwie so ein bisschen sympathisch, auch wenn man, glaube ich, immer schon so diesen kleinen Emotional Guard ja doch irgendwie nach oben gefahren hatte, weil man dachte ja, wenn du weiter so solche Leistungen bringst, dann wird dir am Ende völlig egal sein, wie sehr du hier mit diesem Verein verwachsen bist und dass es dann halt am Ende der FC ist, ist natürlich einfach eine absolute Frechheit und ein komplett schlechter Scherz gewesen. Und auch wenn ich das, glaube ich, echt also nicht in Ordnung finde, wie man dann teilweise mit so jemandem dann umgeht, so, das ist halt trotzdem irgendwie immer noch ein junger Kerl, der wahrscheinlich einfach überfordert war von Kräften, die da auf ihn eingewirkt haben. Das ganze Geld, was dann da jemand dir vor dir auf den Tisch halt irgendwie legt und plus Berater etc. und wahrscheinlich auch der verständliche Wunsch, irgendwie gar nicht so weit wegzuwollen, weil er sich halt in Düsseldorf eben so wohl gefühlt hat, aber dann halt nach Köln zu gehen, ist halt einfach die falsche Entscheidung. Sorry.
Oder auch nicht Erstliga-Fußball zu spielen. Ne? Ich frage mich halt, was mich ja ärgert, ist, da gab es da nicht irgendeinen anderen, der diesen völlig offensichtlichen Transfer macht. Also, das ist so ein bisschen, ich wüsste gerne, ob es wirklich nicht viele andere Angebote gab, ob diese Angebote dann halt einfach finanziell so viel schlechter waren oder ob der FC da halt quasi als einer der wenigen sich gedacht hat, der war einfach rottengut in der zweiten Liga, können wir halt gebrauchen. So. Irgendwie, man hörte ja gar nichts darüber, bis es halt einfach nur dann, okay, jetzt ist der FC dran an Johannesson und dann ging das ja auch relativ schnell mit vor Ablauf der Ablöse.
Was mich auf jeden Fall noch
Frist.
interessieren würde, ist, Tim, wie kommst du darauf, dass das jetzt in Köln nicht funktionieren wird? Also einfach, weil du denkst, das kommt vielleicht ein bisschen zu früh, oder weil du denkst, dass du dieses ganze Konglomerat Köln in der ersten Liga plus unser Liebling Lukas Kwasniok nicht so gut funktionieren wird, oder weil du einfach denkst, dass er vielleicht auch in Köln nicht gut ankommen wird, weil die Kölner sich ja wahrscheinlich auch denken, so, du hast anscheinend richtig Bock hier auf unseren Verein gehabt, wenn du halt vor 2 Monaten halt noch dem Fortuna-Wappen da deine Zunge bis zum Hals halt irgendwie reingeschoben hast nach dem Ausgleichstreffer gegen uns, so dass man halt das Trikot immer doppelt waschen musste hinterher. Also keine Ahnung, würde mich jetzt schon interessieren.
Ja, ich sehe wirklich, dass nach diesen ganzen Transfersperren, die Köln da ja zurechtgekriegt hat, irgendwie, die ja sehr aktiv gerade sind auf dem Transfermarkt und ziemlich viele Spieler verpflichtet haben, um bloß nicht weiterhin Fahrstuhlmannschaft zu bleiben. Das wird mit Sicherheit eine Weile dauern, bis das alles klappt. Aber ich sehe nicht, dass da Johannesson gesetzt ist und ich bin mir nicht so sicher, wie er damit dann umgeht. Am Anfang vielleicht nur wenig Spielzeit zu bekommen. Ich meine, bei Fortuna hat er halt einfach auch viel
Ja,
Spielzeit bekommen.
bei der Fortuna hat er am Anfang ja nicht so viel Spielzeit bekommen und ist damit ziemlich gut umgegangen.
Ja,
In seinem
stimmt.
ersten Jahr hat er nicht so viel gespielt.
Stimmt. Aber ja, ich glaube halt einfach irgendwie, dass er hier auch wahrscheinlich einfach in einem mannschaftlichen Umfeld weitergekommen ist, wo einfach viel gepasst hat. Und ob das in Köln alles so passen wird, da setze ich mal ein Fragezeichen hinter. So.
Ist doch jetzt der Menschenfänger Lukas Kwasniok Trainer. Wie kann man da einen Zweifel haben, dass das funktioniert? Das ist
Mensch.
eigentlich schon so meine Lieblingsstoryline im deutschen Profifußball, ist eigentlich das. Also es fing ja jetzt schon gut an. Der hat ja schon gut vor, er hat ja eigentlich nahtlos daran angeknüpft, was halt in Paderborn schon passiert ist, was aber dann niemand mitbekommen hat. Aber jetzt ist er halt beim FC, und da wird jedes Wort natürlich auch dann berichtet und versinkt nicht irgendwie in den Bedeutungslosigkeit des Paderborner Umfelds. Und also ich will ja auch Johannes auch nichts Schlechtes und so, aber das wäre schon eine Kombination, die ich nehmen würde. Weil ich glaube, mit dem Trainer kann man potenziell Spaß haben, in einer schlechten Art und Weise in Köln. Und ja, ich hoffe, dass man sich da zurücklehnen kann und ein bisschen dem wunderbaren Schadenfreude Begriff arbeiten kann. Wir werden sehen.
Ja, das ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo ich sehr, sehr große Hoffnung habe für die nächste Saison, dass man da sehr, sehr genüsslich aus Düsseldorf halt hinschauen kann und ja, sich ein oder andere Mal verschmitzt den Bauch halten kann.
Okay,
Gut,
das liegt natürlich auch vor allem daran, dass wir mit vollem Optimismus, mit der Gewissheit einer leistungsfähigen Fortuna-Mannschaft in diese Saison gucken. Man kann quasi auch zurückgelehnt auf die erste Liga schauen, weil man weiß, man surft durch diese zweite Liga mit diesem Kader, mit den Neuzugängen auch.
Alter. Wollen wir nicht uns erstmal die Spieler angucken, bevor wir das Fazit hier schon
Das
vorwegnehmen?
habe ich vor 4 Tagen gemacht und ich bin fest davon überzeugt, dass man. Lass uns uns angucken und schauen wir mal. Ja.
Ja, also man kann ja auf jeden Fall sagen, dass es ja schon wirklich so eine Art von einem Umbruch halt gegeben hat, dass die Fortuna sehr, sehr viele neue Spieler dazugeholt hat. Und ich muss sagen, das letzte Mal, als man, glaube ich, so viele neue Spieler dazu geholt hat, das war so grob und dieser, und so diesen Hype gab, so, boah, jetzt steigen wir auf jeden Fall auf, weil eben so viele gute Neuzugänge dabei sind. Das war jetzt, boah, so aus dem Bauch raus, so vor 10 Jahren, würde ich denken, das könnte die Frank-Kramer-Saison gewesen sein. Und das ist dann auf jeden Fall ja nicht so gut gelaufen. Ich spaß mir jetzt irgendwie den ein oder anderen Namen von den Neuzugängen von damals zu nennen. Ich glaube, wir wissen alle, an den ich da
Didier.
denke. Danke,
Didier.
Tim. Ja, also ich nehme auf jeden Fall Neuzugang bezogen eine ähnliche Welle an Hype im Augenblick wahr. Und wir wollen jetzt vielleicht dann nochmal uns ja halt eben die einzelnen Zugänge anschauen und mal kurz abklopfen, ob denn überhaupt dieser Hype wirklich auch berechtigt ist. Ja, also zunächst muss man natürlich nennen, es gibt eben auch drei Leihrückkehrer, nämlich Sima Suso, King Manu und Jordi Device. Aber die werden wir jetzt natürlich nicht extra besprechen, sondern beginnen dann irgendwie mal, ja, werden das von hinten nach vorne machen, von den Mannschaftsteilen her, und beginnen logischerweise dann mit Marcel Lottger, einem 24. Torhüter, der von der zweiten Mannschaft des BVBs ablösefrei zur Fortuna wechselt. Ich hoffe so ein bisschen, dass vielleicht du, Jan, den ein bisschen im Auge hattest und da zumindest ein bisschen was zu sagen könntest. Ich weiß ehrlicherweise nur, dass der, glaube ich, vor ein paar Jahren irgendwie bei Hertha schon mal irgendwie als ein ganz großes Talent galt und irgendwie auch ein paar Bundesligaspiele gemacht hat, sich dann aber entschieden hat, zu Dortmund zu wechseln, und dann hab ich ehrlicherweise seinen Weg nicht mehr verfolgt.
Ja, richtig viel kann ich zu dem nicht sagen. Also der galt als großes Talent und mit Potenzial. Und ich glaube, wie so den ein oder anderen Transfer auch, kann man den Lotka-Transfer schon auch in so eine Richtung lesen. Man gibt jetzt halt, wie das die Fortuna in der Vergangenheit ja schon gemacht hat, halt Spielern nochmal eine zweite Chance. Man kann sich natürlich fragen, ist das bei einem zweiten Torwart halt überhaupt so, dass man dem eine große Chance gibt, weil der ja eigentlich nur der zweite Torwart sein soll. Die Kastenmeier-Frage ist ja für dieses Jahr geklärt, aber für nächstes Jahr ist das natürlich wieder im Raum stehend. Ob er dann noch weiter in der im Trikot der Fortuna auflaufen wird. Und ich, also der, dass ich der sportlichen Leitung das unterstelle, also dass das passiert, dass ich halt quasi so ein, ne, vorausschauendes Handeln und so. Aber das möchte ich hier gerne unterstellen. Das ist natürlich gar nicht so schlecht. Also jetzt einen Spieler zu nehmen, der vielleicht auch noch was, der halt dem Talent nachgesagt worden ist in der Vergangenheit, wo das natürlich nicht geklappt hat aus verschiedenen Gründen, und man ihm jetzt nochmal eine Gelegenheit gibt, sich zu zeigen, ohne dass man halt viel verliert. Also wenn man halt einen guten Eindruck von ihm hat, dann kann man ihn nächstes Jahr eventuell mit ins Rennen um den Platz einschicken, wenn Kastenmeier den Verein verlassen sollte. Ne? Nicht, das heißt ja nicht, dass er verlassen wird, aber dann hat man auf jeden Fall einen in der Hinterhand, den man da bringen kann. Und das finde ich eigentlich einen ziemlich klugen Transfer. Weil wenn es nicht funktioniert, ist es halt so. Ne? Es ist also, ne, nenne mir die zweiten Torhüter bei Zweitligavereinen. Ja, passiert halt mal. Dann es ist es auch in Ordnung, wenn es nicht klappt. Aber ich finde das einen nachvollziehbaren Transfer.
Ja, finde ich auch. Vertrag auch bis 2028. Ja.
Genau, was ja auch noch mal ein bisschen reinspielt, klar, 3 Jahre und so, ne? Aber wenn man sagt, der ist jetzt 3 Jahre alt, der Torwart, jo, keine Ahnung, wenn der jetzt nicht die Welt verdient, dann ist es, glaube ich, in Ordnung. Ja, also das ist ja immer unter Vorbehalt. Wir wissen natürlich nicht, wie die Gehaltsstrukturen ist. So eine Bewertung von Spieler und so, das ist ja immer so ein bisschen. Also wenn er jetzt quasi der drittteuerste Spieler im Kader wäre, dann wäre das natürlich ein Quatschtransfer. Davon gehen wir jetzt mal nicht aus. Ja.
Ja, ich finde halt auch, dass relativ viel darauf hindeutet, also es deutet ja durch die Aussagen der Fortuna irgendwie auch dadurch, dass jetzt Klaus Allofs ja ins letzte Jahr geht und so weiter, und da es deutet viel darauf hin, dass man dieses Jahr nochmal einen richtigen Push Richtung Bundesliga machen will, und wenn das schief geht, deutet, finde ich, dann eben dieser Dreijahresvertrag für Lotka auch darauf hin, dass man dann vielleicht danach auch einen Florian Kastenmeier eventuell Richtung Bundesliga wechseln lassen würde und sich eben von jemandem wie Lotka viel verspricht. Und man darf da halt eben auch nicht vergessen, dass der letztes Jahr Stammtorhüter bei der zweiten von Borussia Dortmund gewesen ist. Und das ist halt immerhin dritte Liga, ne? Also der ist auf jeden Fall einer von wenigen Neuzugängen, die mit ausreichend Spielpraxis zu Fortuna gewechselt sind. Und das ist ja auf jeden Fall eine gute Sache.
Hat man
Gut, dann
irgendwas
würde ich
gelesen, ob er im
sagen.
DFB-Pokal startet oder sowas? Nee, ne, hat man nicht. Aber es kann natürlich sein, trotzdem, dass er in den ersten Runden, wie das in der Vergangenheit der Fall war.
Ja, da hast du recht. Das habe ich jetzt auch noch nichts zugelesen. Das wird wahrscheinlich aber dann auch erst aktuell werden, wenn es dann wirklich auch
Ja,
da
gegen Schweinfurt geht.
gegen Schweinfurt geht. Genau, das war auch noch eine Information, die, glaube ich, neu ist. Das wurde ja erst Ende Juni ausgelost. Aber das Thema sollte ja auf jeden Fall auch aktuell werden. Ist dann, glaube ich, schon in 2 Wochen, wenn wir dieses Spiel vorschauen müssen, richtig?
Korrekt. Das ist relativ bald, ja.
Genau, mehr
Wir
zu
dürfen es
Schweinfurt
natürlich
also dann
vorschauen.
in 2 Wochen. Ja, wir gehen einen Mannschaftsteil weiter nach vorne und gehen dann auf die Linksverteidigung. Da hat man wahrscheinlich mehr oder weniger als 1:1 Ersatz für Nicolas Gaboury Christopher Lenz verpflichtet, 30 Jahre alt, hat einen Zweijahresvertrag unterschrieben mit einer Option auf ein weiteres bei ausreichend Einsatzzeiten. Auch Christopher Lenz ist ablösefrei und kommt von der TSG aus Hoffenheim. Er ist einer derjenigen, die sehr, sehr wenig Spielzeit mitbringen. Er hat letztes Jahr genau 61 Minuten in der Regionalligamannschaft der Hoffenheimer gespielt und insgesamt auch nur einmal mehr als 20 Spiele gemacht seit der Saison 2021. Also das zieht sich halt wirklich so durch. Ein Spieler, der sehr, sehr viel verletzt ist und
Moment. 22, 23 hat er 24 Spiele in der Bundesliga gemacht. Also ganz so krass ist es nicht.
ja, ich habe gesagt, er hat einmal mehr als 20 Spiele gemacht seitdem. Nur das eine Mal.
Okay, sorry.
Ja, auch sonst, was mir halt nicht so bei ihm gefällt, ist irgendwie ja dieser ganze Lebenslauf, ne? Hoffenheim hat bei Leipzig vor kurzem gespielt. Was allerdings wieder relativ cool ist, ich kannte den Namen auch ehrlicherweise gar nicht so richtig. Er hat noch erst vor sehr, sehr kurzer Zeit einen entscheidenden Elfmeter im Elfmeterschießen im Europapokalfinale für die Eintracht aus Frankfurt verwandelt. Also jemand, der auf die Art und Weise mit Druck umgehen kann, den können wir vielleicht ja doch irgendwie ganz gut gebrauchen.
In Berliner
Ja.
Jung. Trink
Hat
gerne
der euch.
Cappuccino.
Ah, nice, du hast. Du hast Fortuna auf
Ja.
Social, dass ich da auf Social Media informiert.
Naja, ich habe mir die Vorstellung von Christopher Lenz bei Frankfurt, da gibt es ein 30-minütiges Video
Oh.
angeguckt, wo er nochmal zeigt, wo alles angefangen hat. Ja,
Ah,
in
nicht
Berlin.
schlecht. Hat 30
Marienfelde.
Minuten Christopher Lenz Video bei Frankfurt geschaut. Ey, das ist auf jeden Fall genau die
Ja.
ernsthafte Vorbereitung für diesen Podcast. Wunderbar.
Hat auch den gleichen Berater übrigens wie Marcel Lotka, das sind aber die beiden einzigen bei der Berateragentur. Bevor wir jetzt unruhig werden, nee, das sind, ne?
Man kann auf jeden Fall nur hoffen für Christopher Lenz, dass der wirklich letztes Jahr bei Hoffenheim richtig viel Kohle verdient hat, weil ich glaube, der war ja letztes Jahr schon mal bei Fortuna im Gespräch und hat sich dann für Hoffenheim entschieden, um dann halt eben diese 61 Regionalliga-Minuten in einem Jahr abzureißen. Also ja, hoffentlich hat das Dietmar einiges gekostet.
Wahrscheinlich so, aber es ist Dietmar, glaube ich, auch egal. Aber ich finde, es ist eine ganz schön komische, es ist eine komische Biografie. Also
Irgendwie schon, oder?
das ist irgendwie der hat ja bei allen möglichen Vereinen war der schon und jetzt auch nicht irgendwelche Thekentruppen, ne? Also RB Leipzig, Frankfurt, Union Berlin, das ist ja jetzt auch in Holstein Kiel, das sind jetzt, ja. Gut,
Trotzdem
Union
irgendwie so
Berlin
ein
halt
Name,
schon ein
also den
bisschen
Namen
her,
hat man mal
aber.
gehört, aber ich hätte jetzt gar nichts mit dem verbinden können. Der hätte auch Innenverteidiger sein können oder keine Ahnung. Also irgendwie hat er mir ganz, ganz wenig gesagt und ja, und dass der halt eben auch diese große Verletzungsanfälligkeit mitbringt. Ja, sorgt alles so als Gesamtpaket dafür, dass ich mich vor allen Dingen positiv überraschen werden lassen kann von ihm, glaube ich.
Also ich habe natürlich bedingt durch mein Wohnumfeld hier in Berlin schon den Namen schon ein bisschen häufiger gehört. Also in den 2 Bundesliga-Jahren mit Union hat er ja auch viele Spiele gemacht und war durchaus auch, glaube ich, mit Leistungsträger. Und von daher ganz unbeschrieben war er jetzt nicht, aber ich meine, die Karriere ist ordentlich ins Trudeln geraten und da schnappt er dann irgendwie auch Fortuna zu. Also ich meine, war er immerhin Stammspieler bei einem Bundesliga-Verein und hat danach, wie gesagt, diesen wichtigen Elfmeter da verwandelt und dann ging es bergab, so
Aber
ehemaliger
ich glaube,
U-Nationalspieler auch.
genau das ist es nämlich, ne? Also es ist so, da der hakt hat, da gibt es so ein paar Häkchen, die bei so klassischen Transfers der Fortuna in den letzten Jahren halt einfach gesetzt werden, ne? Früher hochgehandelt, U-Nationalspieler und so weiter und so fort. Wir müssen, das haben wir jetzt bei jeder Besprechung von irgendwelchen Fortuna-Transfers dreimal erwähnt, was da häufig der Fall ist. Kommt ins Straucheln. Ich kann auch hier verstehen, wie man halt auf ihn kommt. Aber es ist natürlich, das Verletzungsrisiko ist halt da, ne? Wenn du halt, also, ne, das Prognostizieren von Verletzungen ist halt schwierig, oder halt manchmal auch nicht so schwierig, weil da muss man sich nur die Verletzten-Vita der jüngeren Zeit angucken und dann ist es wahrscheinlicher, dass sie sich fortsetzt, bei Profisportlern, wenn die halt häufiger verletzt waren, als dass es halt plötzlich abbricht und die irgendwie in 3 Jahren 150 Spiele machen können, ja. Das ist halt das Risiko. Man hat natürlich im Kader, wir wollen jetzt, ja, er muss nicht zwingend linker Verteidiger spielen, er ist nicht der Einzige im Kader, dazu kommen wir dann, glaube ich, gleich noch. Deswegen ist es, glaube ich, okay, dass er, also ich verstehe, dass es da ist und ich bin da bei Lou und lass mich gerne positiv überraschen. Ein Restrisiko bleibt aber
Ja,
ohne Zweifel.
also wir haben auf jeden Fall
Ja.
jetzt eine Wade der Stadt, keine Wade der Nation, aber 31 Spiele potenziell letztes Jahr für Hoffenheim hat er wohl wegen einer Wadenverletzung verpasst. Und es steht auch noch in der Verletzungshistorie sehr häufig das Wort Wade, also die neue Wade der Stadt. Hoffentlich kriegen wir das Problem gelöst und ist das eine gute Ergänzung für unseren Kader.
Ja, eine gute Ergänzung für unseren Kader ist hoffentlich auch der neue Innenverteidiger Kenneth Schmidt, 23 Jahre alt, kommt vom SC Freiburg, eine Festverpflichtung. Fortuna hat 400.000 Euro bezahlt angeblich. Und damit Schmidt zur Fortuna wechseln konnte, ist extra eine anderthalbjährige Leihe an Hannover 96 nach einem halben Jahr bereits beendet worden, weil Kenneth Schmidt eben in Hannover überhaupt nicht funktioniert hat. Hat generell, glaube ich, zwei Jahre hinter sich, die jetzt nicht die allereinfachsten waren. Auch da mal wieder immer wieder Verletzungen dabei gewesen, war jemand, der, als er aus der Jugend beziehungsweise der zweiten Mannschaft der Freiburger kam, extrem hoch gehandelt wurde, hat für Freiburg Bundesliga gespielt, hat für Freiburg, glaube ich, sogar auch einmal international schon gespielt. Aber genau an diesem Punkt, wo er sich dann irgendwie hätte festspielen können, ja, ist es dann halt irgendwie eher rückwärts gegangen und er kommt eben mit dieser großen Hoffnung, ja, hier seine Karriere eben quasi wieder quasi nochmal neu starten zu können. Aber es ist halt eben jemand, der halt vor 3 Jahren eben wirklich sehr, sehr hoch gehandelt wurde. Ein Linksfuß, hat einen sehr guten Aufbau, ist sehr, sehr gut im antizipativen Verteidigen, weniger jetzt so der ganz große Zweikämpfer. Und was man vielleicht irgendwie auch noch mal kurz erwähnen könnte, ist, dass er halt eben auch, wenn auch nur mit ein paar, also wenn auch nur mit sehr, sehr wenigen Einsätzen, dass er halt eben auch schon zu dieser fast schon legendären Christian-Preußer-Mannschaft bei Freiburg 2 halt eben gehört hat, von denen mittlerweile eigentlich kaum jemand nicht in den ersten drei Bundesligen oder halt auch irgendwo relativ hoch international, glaube ich, gerade unterwegs ist. Also es ist wirklich absolut unfassbar, was Freiburg da in diesem Jahrgang für Talent drin gehabt hat und ja, was dann halt eben durch dieses ganze Talent dafür gesorgt hat, dass Christian Preußer ja einen relativ prominenten Zweitliga-Job an Land ziehen konnte.
Und der hat übrigens dann in dieser Zeit auch mit Vincent Vermey zusammengespielt.
Dass der Name Christian Preußer hier fällt, freut mich, weil ich hätte ihn fast früher schon angebracht. Als du nämlich von den Kramer-Zeiten sprachst, würde ich anmerken, dass das letzte Mal, als ich so dachte, boah, das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung der sportlichen Leitung, war, als sie Christian Preußer verpflichtet haben, so vor der Saison. Das ist auch nicht so gut ausgegangen. Aber genau. Auch hier kann man wieder mal feststellen, und das ist eine Unterstellung meinerseits, aber auch hier, puh, mittlerweile ist die Evidenz sehr hoch. Ich glaube nicht, dass da bei der Fortuna halt beim Scouting-Tool, das hoffentlich mehr als Transfermarkt.de ist, irgendwelche großen Datenanalysen passieren, sondern man klickt halt auch hier, war mal U spielt Nationalspieler an und dann spuckt es halt eine Liste aus und auf der war eben auch Kenneth Schmidt. Das muss nichts Schlechtes sein. Ja, also damit kriegt man natürlich auch raus, dass halt gewisse Anlagen oder eine gewisse Ausbildung mit hineinhergegangen sind. Also der ist sicherlich hervorragend ausgebildet worden als Fußballer. Und auch hier ist es so und klar, ich sehe den ja nicht zwingend als Startinnenverteidiger, das sind Tim Oberdorf und Jamil Siebert sicherlich, wenn es in der Viererkette geht, aber natürlich schon als 1B-Lösung. Das heißt, er sollte schon funktionieren oder er sollte auch den beiden vor ihm dann den Druck machen. Auf einer langen Saison könnte es schwierig werden, wenn er nicht funktioniert über eine lange Saison, aber wenn es irgendwie Schwierigkeiten gibt. Am Anfang zum Beispiel, dann kann man das als Fortuna vielleicht auch verschmerzen und ihm die Zeit geben, sich einzufinden. Und vielleicht ist das auch etwas, was ihm gut tut, dem Kenneth Schmidt, einen Neuanfang. Nicht bei Hannover, sondern bei Fortuna. Und die Fortuna hat ja auch in der Vergangenheit gezeigt, dass das funktionieren kann. Dass halt junge, talentierte Spieler, die eher einen Rückschritt gemacht haben, bei der Fortuna doch wieder auch einen Fuß auf den Boden kriegen. Na, ansonsten
Ja,
gibt es noch
du,
Jordi und King Manu.
ja, du sprichst es auf jeden Fall an. Also die Fortuna verpflichtet wirklich häufig Spieler, die halt einfach alle schon seit sehr, sehr langer Zeit auf dem Zettel hatten. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich auch der Fall ist für den nächsten Neuzugang, den wir besprechen wollen. Und das ist dann auch der erste, wo ich sagen würde, dass da jetzt langsam das Hypometer vielleicht langsam beginnt, nach oben auszuschlagen. Und das ist nämlich das ist fürs defensive Mittelfeld Anwar El Azouzi, 24 Jahre alt. Ich meine, bei uns Düsseldorfern schlägt das Herz natürlich beim Namen El Azouzi, beziehungsweise Azouzi sowieso höher. Ein Name, der noch einen sehr, sehr guten Klang hat bei uns. Stichwort Kramer-Saison. Ja, also die Fortuna überweist dem Vernehmen nach 1,5 Millionen an Pek Zwolle, eine Mannschaft aus der Eredivisie. 4 Jahre Vertrag soll El Azouzi bekommen haben und ich würde sagen, dass es wahrscheinlich ja sogar so eine Art Königstransfer sein sollte. Eigentlich sollte El Azouzi auch woanders hinwechseln. Ich glaube, nach Österreich, in die erste österreichische Liga. Das hat sich zerschlagen und direkt am Tag danach wurde er bei Fortuna vorgestellt. Also da ist man anscheinend sehr, sehr schnell gewesen, weil man wahrscheinlich einfach auch schon eine längere Zeit an ihm dran war. Ich erinnere mich, dass wir letztes Jahr auch also vor allen Dingen scherzhaft ja auch immer viel über den sogenannten Aufstiegssechser geredet haben.
Ja.
Und ich würde sagen, jetzt rein vom Profil her könnte Azouzi halt jemand sein, dem man dieses Prädikat eventuell sogar anheften könnte. Ein Spieler mit einer sehr, sehr guten Zweikampfführung, ist gut in der Balleroberung und war letztes Jahr in der Eredivisie bei den progressiven Pässen sehr, sehr weit oben, also auch wenn es da größtenteils um Kurzpässe geht, aber trotzdem, wenn er dann halt eben diese Zweikämpfe führt, den Ball erobert, ja, bringt er den Ball halt danach eben auch progressiv zum Mitspieler Richtung gegnerisches Tor. und war eben auch ganz, ganz weit oben bei den abgefangenen Bällen in der Eredivisie. Also ist natürlich auch eine Liga, die ganz, ganz anders funktioniert als eine zweite Bundesliga. Viel mehr Offensive, viel weniger Fokus auf Physis, aber trotzdem sind das halt Werte, beziehungsweise Attribute, wo ich sagen würde, ja, das ist eigentlich genau das, was der Fortuna letztes Jahr gefehlt hat. Da
Ja.
scheint man ein besonderes Augenmerk draufgelegt zu haben. Und ja, ich habe jetzt auch ehrlicherweise nicht von allen Spielern mir die Crazy Skills and Goals Clips angeguckt, aber von El Arsuzi habe ich ein bisschen was gesehen und das sah schon richtig cool aus. Und auf den habe ich auf jeden Fall richtig Bock. Ja, Wermutstropfen gerade ist, dass ja, er sich in den Testspielen verletzt hat und jetzt zuletzt halt eben nicht hat spielen können. Aber ich glaube, auf lange Sicht für die Saison sollte das jemand sein, der die Fortuna auf jeden Fall richtig verstärken könnte.
Ja, ich glaube, du hast das Entscheidende gesagt. Ne? Es ist jetzt, wir kommen jetzt in den sexy Teil der Zugänge. Auch deswegen sexy, das gilt für die viele der jetzt folgenden, weil sie halt auf jeden Fall eine Reaktion auf die letzte Saison sind und halt Teil einer Analyse der letzten Saison. Über die Probleme auf der Sechs haben wir ja letzte Saison sehr viel gesprochen. Und genau das Profil, was du eben hier vorgestellt hast, das ist schon genau das, was einem gefehlt hat und wo man sich denkt, ach so, das
Hätte
wäre
man
schon
die
schön.
letzte Saison doch schon
Die
gehabt.
letzte Saison gehabt, das wäre ganz gut, ja. Wir kommen natürlich letztlich auch in den teuren Teil der Zugänge und aber ich glaube, über das Geld reden wir dann am Ende, wenn wir sie alle durchhaben, vielleicht nochmal, aber ja. Tim, möchtest du hier auch
Ja,
mit
also
herunterhängender Zunge sitzend dahin?
habe ein Testspiel mit ihm gesehen. Da hat mir auf jeden Fall auch imponiert, dass er als Sechser sich durchaus in Absprache mit seinen Counterparts im Mittelfeld auch mit nach vorne einsetzt. Immer so. Also ja, also ich glaube, mit einem Schuss ist er auch gesegnet. Und genau das, was gebraucht werden kann. Das ist, aber jetzt ist die Frage, letzte Saison hat er komplett durchgespielt. Ich hoffe einfach, der Junge bleibt gesund. Und, weil ansonsten weiß ich jetzt auch nicht so genau. Der müsste dann schon fast gesetzt sein, außer ein weiterer Neuzugang füllt diese Lücke. Aber ja, hätte ich auf jeden Fall, sehe ich ganz klar in seinen Anlagen, auch was man in diesem einen Spiel schon gesehen hat, als die bessere Variante zu einem Jovan Jaak.
Das ist einfach ein anderer Spieler, ne?
Ja,
Also
genau.
man darf jetzt aufpassen, dass man Arc da nicht irgendwie, der hat da einfach letzte
Ja,
Saison eine
die
scheiß
können vielleicht auch
undankbare Aufgabe.
zusammenspielen. Ja, die
Ja,
können
genau.
vielleicht auch
Ja, und das
zusammenspielen.
finde ich ja irgendwie das, was das macht. Also
Ja.
Susi ist halt dieses fehlende Puzzleteil, ne? Und das macht ihn
Hoffentlich.
ja so attraktiv.
Also,
Ja,
keine
schauen wir jetzt
Ahnung.
nochmal.
Warten wir mal ab. Ich glaube, er kann es sein, aber wir sollten jetzt aufpassen, aus den kleinen wenigen Eindrücken aus den Testspielen, die ich jetzt gesammelt habe, bin ich jetzt noch nicht dabei, ihn als den Halsbringer auf so ein Podest zu stellen. Da kann er nämlich ganz schnell auch wieder runterkullern. Aber es ist auf jeden
Eben.
Fall eine gute Verpflichtung gewesen und kann passen.
Ja, es macht auf dem Papier auf jeden Fall einfach wahnsinnig viel Sinn, dieses Spielerprofil zu verpflichten. Und dasselbe gilt wahrscheinlich auch für den nächsten Neuzugang. Auch da bleiben wir, glaube ich, weiterhin im sexy Teil und drücken nochmal auf das
Dem kommen wir auch
Hypometer.
nicht mehr raus.
Und da werden wir auch schwerlich wieder rauskommen, das ist richtig. Aber schauen dann jetzt erstmal auf den vermutlichen Partner im zentralen Mittelfeld für El Arsuzi, nämlich auf Sotiris Alexandropoulos aus Griechenland, wird verpflichtet von Sporting Lissabon und war letzte Saison an Standard Lüttich ausgeliehen und kommt zu Fortuna per Laie. Allerdings hat Fortuna auch eine Kaufoption in den Vertrag schreiben lassen. Das heißt, ja, wenn der Spieler hier extrem gut funktionieren sollte und das war ja auch zuletzt mit der ein oder anderen Laie so, dann könnte man diese Option ziehen. Selbst wenn man zum Beispiel nicht in die Bundesliga aufsteigen sollte, wäre das möglich, weil Ja, weil die, glaube ich, dann doch durchaus noch finanziell im Rahmen liegt. Und ja, eben auch ein Spieler, der genau wie El Arsouzi auch eben gegen den Ball sehr viele Stärken hat, da unglaublich bissig und aggressiv gegen den Ball agiert, nach vorne verteidigt und ja, und eben auch ja, wirklich eine sehr, sehr harte Zweikampfführung hat. Und wenn er sich dann nach vorne einschaltet, dann auch die ein oder andere Stärke hat. Also ich habe da auch das, glaube ich, ein, zwei Videos gesehen, wo er ein paar richtig feine Weitschüsse irgendwo in den Knick
Ja.
geschweißt hat. Das wird auch besonders dich freuen, Tim,
Ja.
wenn man halt so jemanden im zentralen
Ja.
Mittelfeld hat. Also ich glaube, bei dem können wir uns auf jeden Fall auch erstmal freuen, was der uns bringt, oder?
Ja, definitiv ist mit Sicherheit ja, ein Spieler, den ich mir auch sofort als absolut gesetzt vorstellen kann, auch von den Eindrücken, die ich in den Testspielen gesehen habe. Was ich jetzt tatsächlich ein bisschen so gegenüber Al-Arsouzi, wo er ein bisschen abfällt, ist, dass er ja bei Standard Lüttich jetzt nicht absolut also gesetzt war und halt deshalb deutlich weniger Spielzeit mitbringt. Aber ich denke mal, jetzt ist halt einfach auch noch gerade die Phase, wo sich diese gesamten neu verpflichteten Spieler erst nochmal kennenlernen müssen. Und ich kann mir das mit Ella Susi und Sotiris, ich möchte ihn hier im Podcast auch so nennen, wie es auf seinem Trikot steht, ansonsten breche ich mir in den nächsten Wochen die Zunge. Das kann schon eine ganz coole Mittelfeld-Kombi werden, glaube ich.
Aber ich finde, dass du sagst es ja, er gehört zu den Spielern, zu den Neuzugängen, und ich glaube, das wird jetzt auch neben dem sexy Teil auch bleiben, die halt letztes Jahr jetzt nicht total viel gespielt haben. Was ich bei ihm aber halt bei dem Transfer, was mich halt, wo ich das halt auch mit mehr größerer Milde sehe, ist, dass ich mir vorstellen kann, dass er auch nichts, dass er das nicht tragen muss. Also im Gegensatz zu El Arsouzi, der halt eine klare Lücke für mich schließt im Spielerprofil und in dem, was er zu tun muss, wo ich auch bei dem Kader keinen Ersatz sehe, haben wir ja eben schon gesagt, kann ich mir aber vorstellen, dass halt ein Giovanni Arc eben durch Azusi profitierend auch irgendwie neben ihm spielen kann. Ja, wenn man es ganz defensiv haben will, aber er kann auch ein bisschen was am Ball, auch ein Moritz Heier kann da spielen. Ja, das ist sowieso derjenige, der der neue Tim Oberdorf werden wird, was so das Herumschieben auf dem Platz angeht. Aber ich kann mir das schon vorstellen, dass es halt dass er nicht sofort funktionieren muss, sondern dass man ihm auch hier, wie bei Schmidt, die Zeit geben kann, sich an die neuen Umstände gewöhnen zu müssen. Daher hat man jetzt, Stand jetzt, es kann ja auch noch viel passieren, was die Abgänge angeht, aber schon irgendwie auch eine Tiefe im Kader, ja, die man letztes Jahr durch die Verletzung von so Marcel Sobotka eben nicht mehr hatte.
Ja, es ist natürlich, wie du sagst, solange El Arsouzi halt gesund ist, muss er nicht, kann er langsam rangeführt werden. Aber im letzten Testspiel war ja zum Beispiel Arsouzi schon raus, von
Ja,
daher.
ja. Lu.
Gut, noch irgendwas zu Sotiris? Ansonsten würde ich sagen, gehen wir weiter und beschäftigen uns dann mit der Offensive und gehen dann erstmal auf die offensiven Flügel. Da hat man direkt zwei Spieler verpflichtet für den vermutlich eher rechten offensiven Flügel. Zwei Linksfüße, schauen aber erst noch mal kurz auf einen für den linken Flügel, wo man einen Rechtsfuß verpflichtet hat mit Julian Hetwa. Den haben wir ja schon relativ breit vorgestellt in der letzten Folge, die wir aufgenommen haben, Ende Mai oder vielleicht sogar Anfang Juni, als wir auf jeden Fall eben auf die Saison zurückgeschaut haben der Fortuna. Also da könnt ihr gerne auch noch mal länger für ein ausführliches Profil reinhören. Ist halt eben ein sehr schneller Stürmer, eher so ein ja, eben Außenstürmer beziehungsweise so ein zweiter unterstützender Stürmer und kommt ablösefrei auch von der zweiten Mannschaft von Borussia Dortmund. Habt ihr da noch irgendwas zu sagen? Außer, dass es ja, eine Festverpflichtung ist, 22 Jahre alt, also auch irgendwie
Natürlich.
passt so ein bisschen in dieses
Ja.
Profil, ja.
Hat natürlich auch Verletzungsprobleme, ne?
Richtig.
Wie sein Konkurrent Tim Rossmann, ja auch. Also linke Außenposition. Ja, vielleicht können wir über die Tiefe des Kaders auf Außen werden. Ist es vielleicht interessanter, was du jetzt noch über die beiden anderen Neuzugänge sagst, weil klar sind die nominell rechts außen, aber zur Not. Joa.
Ja, also was man, glaube ich, sagen kann, ist, dass das halt alles Spieler sind. Also sowohl jetzt Julian Hetwer als auch eben die nächsten beiden, die wir ansprechen werden, mit Luca Raimund und Christian Rasmussen, die ziemlich variabel einsetzbar sind, ne? Also die durchaus auch mal hinter einer Spitze spielen können, die mal auf dem anderen Flügel spielen können. Das sind ja irgendwie schon mal ganz, ganz, ganz gute Attribute. Und ja, und wie gerade eben schon angesprochen, finde ich halt wirklich interessant, dass das halt eben alles ja, inverse Flügelspieler sind. Also dass die gerne mit dem starken Fuß halt nach innen ziehen und abschließen.
Genau, das ist etwas, was man in den Testspielen schon sehr häufig gesehen hat. Vielleicht sogar ein bisschen zu häufig, aber waren ja nur Testspiele.
Ja, generell bist du ja, glaube ich, derjenige von uns, der jetzt am meisten Testspielminuten geschaut hast, Tim. Ich bin sehr gespannt, was du uns da gleich noch an weiteren
Ja,
Erkenntnissen
nicht so viel.
erzählen wirst.
Du kannst
Aber
es ja tun, als ob. Ja.
ja, aber wir können auf jeden Fall ja doch mal ganz kurz dann jetzt eben diese beiden Rechtsaußenspieler noch mal ansprechen. Das sind eben zum einen Luca Raimund, kommt vom VfB Stuttgart, hat da nahezu ausschließlich für die zweite Mannschaft agiert. Die Fortuna überweist da 400.000 Euro an den VfB Stuttgart. Raimund bekommt einen Dreijahresvertrag, ist eben wie angesprochen ein Spieler, der einen sehr, sehr starken linken Fuß hat und bringt eben auch diese Verletzungsthematik mit, weswegen er jetzt ja, glaube ich, gerade erst dabei ist, an die Mannschaft wieder herangeführt zu werden, nachdem er halt nahezu ein Jahr lang gar nicht hat spielen können, hat jetzt in der ganzen vergangenen Saison 5 Spiele gemacht, die alle in der dritten Liga für die zweite Mannschaft von Stuttgart. Hat 23, 24 immerhin schon mal 28 Minuten Bundesliga-Luft in 3 Spielen sammeln können. Ist ein Spieler, der ziemlich schnell ist, was uns ja auf jeden Fall weiterhilft, der eben einen guten Zug zum Tor hat und auch ein gutes Dribbling. Also der ist dann da schon relativ vielseitig, nur, Tim hat es schon angesprochen, auch ähnlich wie bei vielen anderen Flügelspielern, die wir da im Kader haben, können wir uns da wahrscheinlich auf wenige Flanken von der Grundlinie einstellen.
Ja, der hat ja auch noch bisher gar nicht gespielt, ne? Der ist ja noch im Aufbautraining.
Er ist natürlich auch U-Nationalspieler. Hast du es gesagt?
Natürlich,
Es versteht sich doch von
U-Nationalspieler.
selbst.
Aber er muss ja vielleicht auch gar nicht so häufig, weil ja
Ja.
auf rechts hat man ja auch noch ein bisschen mehr Tiefe reingeworfen auf außen.
Das ist
Genau.
richtig. Und da kommen wir mit Christian Rasmussen dann jetzt auf einen Spieler, ja, der eben wirklich unsere Herzen schon etwas höher schlagen lässt und ja, und eben auch dafür sorgt, dass wir hier, glaube ich, mit viel Optimismus auf die nächste Saison schauen, weil bei dem braucht man, glaube ich, relativ wenig Fantasie, um sich vorzustellen, dass der uns enorm weiterhelfen wird. Auch der starker linker Fuß, Rechtsaußenspieler, kommt von Ajax Amsterdam. Der gehörte da zu einer Reihe von Spielern, die per WhatsApp mitgeteilt bekommen haben, dass sie sich doch bitte einen neuen Verein suchen können. Und dementsprechend
Classic.
hat Christian Rasmussen das dann auch getan. Absolut classy, sowas zu machen. Und ist so ein Spieler, wo man ein bisschen denkt, so, oh, der hätte doch eigentlich auch was Besseres bekommen können. Aber
Sollte uns
hat sich
das
dann für die Fortuna entschieden. Also etwas höherklassiges meine ich damit, ne? Ihr
Also.
versteht mich da sicher richtig. Ja, es ist mit 22 auch im besten noch entwicklungsfähigen Fußballeralter und Ich glaube, wenn man halt ein bisschen was gesehen hat bisher, ja, sieht man einfach, dass das einer ist, der halt eine sehr, sehr hohe Spielintelligenz mitbringt, super schnell im Schalten einfach ist, Situationen früh erkennt und ja, sieht allgemein auch eigentlich gar nicht aus wie so ein Außenspieler, sondern eigentlich eher wie ein Mittelstürmer und zieht halt eben auch immer sehr, sehr schnell in die Mitte, hat da wirklich einen guten Abschluss, hat sehr, sehr gute Laufwege, wo er quasi den Pass mitfordern kann, dadurch, dass er halt eben schon diesen guten Laufweg nimmt und antizipiert er einfach halt auch sehr, sehr gut, was seine Mitspieler vorhaben. Und ja, ich glaube, nicht zuletzt durch dieses Freistoßtor gegen Aachen, was wir ja wahrscheinlich jetzt alle schon irgendwie ein paar Mal gesehen haben, kann er halt einfach dafür sorgen, dass wir uns ja ganz, ganz Großes von dem ausmalen.
Also ich würde auch sagen, das ist halt ein Spieler, der einiges verspricht, wo man halt sehen muss, wie der in der zweiten Liga funktioniert, aber man auf dem Papier sofort sagen kann, dass halt, wenn man versteht, warum die Fortuna ihn verpflichtet hat, Opportunität und wenn man vielleicht war man in der WhatsApp-Gruppe drin und wusste dann auch, okay, jetzt die dürfen alle gehen. Das können wir uns ja gleich mal anbieten als mögliche Nachfolger.
Ja, und wurde noch mal eben die Statur eines Mittelstürmers gesagt, dass wenn man so ein bisschen durch seine Statistiken blättert, hat er in seiner Karriere auch fast ebenso häufig auf der Mittelstürmerposition wohl gespielt wie rechts außen. Allerdings hat er jetzt natürlich bei Fortuna, glaube ich, schon ist er für die Außen verpflichtet worden und hat da jetzt auch in den Testspielen gespielt und sein ja, er wirklich Hoffnung gemacht auf die nächste Saison, seinen Fußabdruck schon hinterlassen. Erinnert mich so ein bisschen auch, hat so Zolles-Vibes. Kann halt auch mit viel Tempo in den Strafraum reingehen und dann fallen. Hat einen Schuss und wie gesagt, ist auch kreativ, also sucht unterschiedliche Lösungen. Also, wow, das ist für mich bisher von dem, was ich in der Saison gesehen habe, wahrscheinlich der größte Upgrade im Kader.
Ja, also genau, man muss ja eigentlich bei allen sagen, das ist wie bei Azusi, halt der Transfer, insgesamt diese ganzen Außenspiele, die man geholt hat. Auch hier sieht man halt eine, ja, auch nicht schwierige Analyse der letzten Saison, wo man feststellen musste, dass das Spiel von Daniel Thun in den Jahren bei der Fortuna halt immer über Außen geprägt war. Da hatte man aber letzte Saison halt nicht so irgendwie die Spieler, die das halt über die 34 Spieltage hinweg leisten konnten. Es gab sicherlich Momente mit Van Brederode und so weiter, darüber haben wir alles gesprochen. Und hier, die packt man jetzt aber voll. Also man geht auf Nummer sicher, dass da auf jeden Fall einer gerade auslaufen kann, wenn die Saison lang wird. Und das finde ich insgesamt, über Finanzen reden wir gleich noch, aber halt auch eine total sinnvolle Art und Weise, dass man halt hier eine Tiefe in diesen Kader reinkriegt. Man hat ja sogar noch mit Nimitz und Jastrzemski sogar noch mehr Spieler, die ja beide auch gehen können. Ich hoffe, das hat man ihnen nicht per WhatsApp mitgeteilt. Aber ne, Jona Nimitz haben wir ja auch wertschätzend in den letzten Jahren darüber gesprochen. Es kann auch nicht schaden, dass Rasmussen in der Mitte spielen kann, weil eventuell da ja nur eine Planstelle besetzt ist. Weiß ich
Ja,
nicht.
genau. Also würde ich auch gar nicht widersprechen, aber so wie ich den jetzt
Ja.
ja zweimal gesehen habe, möchte ich den eigentlich nicht als vorderste Sturmspitze sehen,
Ja,
sondern schon auf den
so.
Außen. Ja.
Ja, finde ich auch gut. Genau. Und dann kann man ja als letztes sagen, die Fortuna hat clevererweise einen Transfer über Monate und Wochen hingezogen, sodass man auch unabhängig vom Spieler jetzt einfach froh ist, dass er da ist. Das ist cleveres Erwartungsmanagement.
Ja, das ist auf jeden Fall richtig. Also ich muss auch sagen, ich bin heilfroh, dass ich mir jetzt endlich keine neuen Wasserstandsmeldungen mehr zu Cedric Itten durchlesen muss. Also das hat echt dann irgendwann auch ein bisschen genervt schon, dass es da halt irgendwie immer irgendwie neue News gab und sich das hingezogen hat, wie Kaugummi, aber seit gestern ist er jetzt halt eben da und man hat damit dann eben diese Planstelle 1 im Mittelsturm mit dem absoluten Wunschspieler besetzen können. Cedric Itten, 28 Jahre alt, kommt von den Young Boys Bern und ist eben so dieser absolut typische Strafraumstürmer und auch gerade von der Statur, also ist sehr, sehr groß, sehr breit. Genau dieser Stürmer, der Fortuna in den letzten Jahren halt ab und zu mal gefehlt hat und den aber eigentlich fast jedes Zweitligateam gehabt hat, ne? So diesen großen breiten Schrank.
Ja.
Und dazu halt jemand, der eben ja auch eine richtige Abschlussstärke da halt eben haben soll. Wobei ich sagen muss, der gehört eben auch zu den Spielern, wo ich mir ein paar YouTube-Videos angeguckt habe. Also natürlich aber eben auch nur das, deswegen bitte mit Vorsicht genießen, aber da war ich ein bisschen underwhelmed von seinen Abschlüssen. Allerdings ist das vielleicht ja auch gar nicht so wichtig, weil man halt einfach jeweils nah am Tor in die perfekte Situation kommt, weil man eben das Timing hat, weil man den Körper hat. Dann muss das halt gar nicht so entscheidend sein. Aber ja, also da werde ich auf jeden Fall mal ganz genau hinschauen, ob der wirklich diesen eiskalten Abschluss hat, mit dem er angepriesen wurde. Ist natürlich jetzt kein Stürmer, der dafür da ist, um den in so ein Kombinationsspiel mit einzubinden. Und auch jetzt das, was ich halt in den wenigen Videos gesehen habe, fand ich, sah das jetzt nicht so aus, als ob er im Ballfestmachen so gut ist, wie es halt eben seine Physis versprechen würde. Aber vielleicht ja, liegt es auch einfach daran, dass ich da halt die falschen Sachen gelesen habe und er überrascht uns beziehungsweise mich da irgendwie noch positiv. Also da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Aber ich finde eben gerade, weil er halt eben auch schon etwas älter ist und man da eben auch sehr viel Geld bezahlt, 1,3 als Basissumme und 1,5 Millionen eben im Aufstiegsfall für einen Spieler, der halt eigentlich komplett fertig ausgebildet ist und sich wahrscheinlich nicht mehr nach vorne entwickeln wird, wo es dann eigentlich nur darum geht, ob ein Spieler eben ja funktioniert in so einer zweiten Liga oder nicht, ist halt wirklich sehr, sehr viel Geld. Wenn er aber natürlich hier einfach regelmäßig seine Tore macht, dann ist das natürlich eben trotzdem was sich dann letztendlich absolut rentieren wird.
Frage mich aber halt, ob er halt, ob das halt einer der Punkte ist, nach denen man ihn nur bemessen muss in Zukunft. Denn die Punkte, die du jetzt genannt hast, die halte ich auch für valide und eigentlich ist es halt so, er ist halt ein 1,90 Brecher in Anführungszeichen. Die Frage ist, wird die Fortuna, wir haben ja gerade über die Außenspieler gesprochen, klar, man kann halt auch, ne, dann invers halt die Flanke andersrum schlagen. Also die Fortuna wird und mit Außenspielern, wir werden, glaube ich, gleich über die Spielweise in den Kader nochmal sprechen, auch weiterhin mit Flanken ihn bedienen können. Aber man kann natürlich einerseits sagen, ja, man hat aber viele Spieler auf den Außen verpflichtet, die gar nicht so darauf ausgelegt sind, vielleicht dann halt zur Grundlinie und dann Flanken, sondern die halt reinziehen. Und dann muss er aber gar kein quasi Fehlkauf sein, sondern er kann natürlich einfach auch Verteidiger binden. Er kann halt auf den Ball, der abtropft,
Ja.
warten und solche Sachen. Also
Ja.
das sind natürlich auch Sachen, die man mitbedenken muss. Also vielleicht sind es nicht nur die Tore, die er direkt macht, sondern auch die Tore, die er halt durch die berühmt-berüchtigte Präsenz im Strafraum auch mit kreiert, ohne dass man da jetzt irgendwie einen Assist oder eine Torbeteiligung direkt für geben kann.
Also, da er noch, also er steigt jetzt ins. Er ist wahrscheinlich heute ins Training eingestiegen mit der Mannschaft. Vielleicht können wir nächste Woche ein bisschen beurteilen, wie Inten spielt. Oder ich meine, auch dann ist er noch lange nicht in der Mannschaft angekommen. Diese Zusammenschnitte, die man da sehen kann, offenbaren aber schon, dass er halt auch so ein Spieler ist mit dem Riecher und der halt oft dann den zweiten Ball, wenn gerade ein Verteidiger dazwischen gekommen ist, einfach versenkt. Und ich meine, das wäre ja auch ein Plan und außerdem mit seiner Statur halt Schinter-Appelkamp tritt weiterhin super Standards. Die kann er ja auch mal einfach reinköpfen. Also mal abwarten.
Genau, also ich bin gespannt, was er, also er muss funktionieren auf eine Art und Weise. Und man hat ja, also man kann insgesamt jetzt sagen, die Fortuna hat 5,5 Millionen, was weiß ich was, für Johannesson ausgegeben und diese Kohle fast in Gänze wieder nee, eingenommen, ne? Johannes haben eingenommen und diese Kohle fast Gänze wieder ausgegeben. Also klar kann man sagen, 1,5 Millionen für Itten ist halt viel Geld, Susi und so weiter und so fort. Natürlich spielt da halt, ne, 1,5 Millionen heute sind nicht irgendwie 1,5 Millionen von vor 4 Jahren. Da spielt Inflation insgesamt eine Rolle und natürlich das viele Geld, das von der Premier League irgendwie den Markt zerlegt. Du musst halt, glaube ich, für einen Stürmer einfach jetzt ein bisschen mehr Geld ausgeben. Aber natürlich ist das insgesamt sehr, sehr viel Geld. Die Fortuna geht all in, um hier dann mal Daniel Thune in seinem im neuen Podcast, den ich noch nicht gehört habe, aber die Überschrift, die lautet ja so schon. Also man muss insgesamt sagen, finanziell hat die Fortuna in den letzten Jahren, das haben ja unsere Finanzfolgen immer wieder gesagt, eh immer schon mehr auf Kante gespielt. Die Einnahmen von Transfers sind sehr wichtig gewesen, um eben überhaupt noch ein positives Ergebnis zu bekommen. Und auch das ist jetzt mehr oder weniger weg, muss man fast sagen, ne? Also 700.000 plus vielleicht, aber Spielergehälter und so weiter und so fort, Berater, obwohl das ist egal, ne? Aber auch da geht halt die Kohle weg mit jedem Transfer. Also man kann halt sagen, ich würde tippen, man ist bei plus minus null. Und vielleicht ist es insgesamt ein gewisses Risiko, wo man viele Spieler fest verpflichtet hat. Spieler, die auch keinen längeren Mehrwert mehr bringen werden, wie Itten mit seinem Alter, sind dabei. Also das ist auch eine Ansage der Fortuna.
Ja, wobei
Was
ich schon
man
auch finde,
hier.
dass da halt sehr, sehr viele Spieler sind, wo man wahrscheinlich einfach damit kalkuliert, dass man den einen oder anderen später mit einem hohen Gewinn auch wieder weiterverkaufen kann, ne? Also Rasmussen,
Klar.
Raimund, vielleicht könnte man, ne, vielleicht klappt das sogar mit Sotiris, mit Elazığ, mit Schmidt, wenn der sich da halt doch festspielen könnte. Also da ist halt eben auch viel Potenzial da und was, glaube ich, eben auch eine Überlegung ist, bei der Fortuna ist, ja, dass halt eben Jamie Siebert vielleicht ja doch noch, also weil den Verein verlässt. Also ich
Jo,
kann mir gut vorstellen,
das
dass halt in den
stimmt,
nächsten
ja.
4 Wochen sich noch einiges tut und Siebert war ja anscheinend auch bereit, schon in die Serie A zum Aufsteiger AC Pisa zu wechseln und das ist dann halt eben daran gescheitert, dass Pisa da anscheinend dann lächerlich tiefes Angebot eben abgegeben hat an die Fortuna. Allerdings, Siebert wäre halt eben bereit gewesen und wird mit Sicherheit auch wieder in der Zukunft bereit sein, in eine große erste europäische Liga zu wechseln. Und ja, wie gesagt, das Transferfenster ist noch einen Monat offen und dann wäre ja natürlich zum Beispiel eine mögliche Option, wenn man Siebert jetzt spät verkaufen würde, dass man vielleicht dann einfach noch jemanden aus der ersten Liga ausleiht, der da halt irgendwie auf der Bank sitzt oder so, ne? Und dann hat man eben hoffentlich einen Spieler mit einer ähnlichen Qualität irgendwie im Kader, kann aber dann, es ist jetzt natürlich alles hier, ne, irgendwie so eine sehr, sehr vereinfachte Rechnung, aber kann dann halt eben diese Transfersumme irgendwie in die Bilanz schreiben, dass man da irgendwie nochmal jetzt roundabout 5, 6 Millionen Gewinn macht und muss dann vielleicht eben nur eine geringe Leihgebühr bezahlen oder eben auch gar keine, sondern nur ein hohes Gehalt und hat dann dementsprechend dann eben wieder diese ungefähr 5 Millionen plus gemacht, wo wir ja, glaube ich, in unseren letzten Finanzfolgen ja schon das ein oder andere Mal darauf hingewiesen haben, dass das wahrscheinlich das ist, was die Fortuna Jahr um Jahr mehr oder weniger braucht, um halt eben den Betrieb am Laufen zu halten.
Das ist nämlich, glaube ich, auch ein guter Punkt und das leitet uns, glaube ich, auch ins nächste Thema ein. Den
Ja.
Kader, den wir jetzt bewerten, ist halt natürlich der Kader vom 29. Juli
Ja.
und da gehen jetzt halt irgendwie noch 4 Wochen Transfermarkt über den Ticker und da kann sich noch ein bisschen was tun und wird sich vielleicht auch gerade auf der Abgangsseite tun, denn aktuell würde ich sagen, ist der Kader gut aufgestellt, außer bei der Rechtsverteidigerposition, wo man halt den alternden Matthias Zimmermann hat und den etwas unsicheren Lundahl. Aber man hat auf einigen Positionen halt Tiefe, die man in den letzten Jahren nicht hatte.
Also, bevor wir jetzt uns den Kader, wie er sich jetzt darstellt, angucken, möchte ich schon noch sagen, dass ich jetzt das, wie insgesamt der Kader bislang, also Stand heute, zusammengestellt wurde und auch, dass man jetzt diese Ablösesummen gezahlt hat, dass ich das also besser gelungen finde, als ich es noch vor Wochen, wo wir das letzte Mal aufgenommen haben, dem sportlich Verantwortlichen zugetraut hätte.
Es ist
Und
halt, es ist der.
ja, und dass man halt so viel Geld quasi jetzt erstmal in die Hand genommen hat. Man muss ja schon sehen, dass man jetzt erstmal das Gefühl hat, dass man leistungstechnisch jetzt nicht sich stark verschlechtert hat. Und
Weiß man nicht.
ja, aber also geh ich gerade davon aus, wenn ich so die ersten Testspiele gesehen habe, wenn der Kader jetzt so über den ersten 9., 10. geht. Und man hat sich halt alterstechnisch halt verjüngt. Das heißt, da sind ja schon auch Werte, die man gekauft hat. So. Und
Ich finde es
dadurch,
gut, dass du das so gesagt hast, ja.
dass es nicht ein
Ja.
Spieler ist, sondern auf ganz
Ja.
viele Spieler aufgeteilt ist, ist auch einfach die Chance dabei, dass man da halt quasi den ja, nächsten Zollis dabei hat, den man dann mit ordentlich Gewinn nächste Saison verkauft. So.
Ich finde es auch, dass du das nochmal aufgenommen hast, finde ich gut, weil ich meine, dieses, was ich am Anfang gesagt habe, mit man in einem Lob, man muss halt vielleicht loben, die sportliche Leitung ist eben auch dabei. Wir reden jetzt halt zu diesem Zeitpunkt darüber, dass halt einfach schon sehr viel vom Kader da ist. Und zwar in den letzten Jahren nicht so. Ja, das war das, der große Kritikpunkt, den wir immer hatten, dass halt man immer auf die Dynamiken des schließenden Transferfensters hoffen musste, dass halt irgendwer, den man halt dringend braucht, noch bei rumspringt. Und jetzt hat man halt einfach schon einen großen Kader zusammen, wo es natürlich immer noch Veränderungen gibt. Aber das ist sicherlich eine der großen, ja, auch Veränderungen in der Transfer. Strategie von Weber und Alofs, die wir schon lange gefordert haben und die wir jetzt auch nochmal, es ist gut, dass du das Thema nochmal genannt hast, auch mal nochmal explizit loben müssen. Bei allem Geld, das man ausgegeben hat, ist es einfach ein total guter Faktor, dass außer Itten halt alle mehr oder weniger in diesem Trainingslager drin war, dass man halt Testspiele von ihnen sehen konnte überhaupt und sich einen Eindruck machen konnte und die sich auch einen Eindruck untereinander machen konnten. Und wenn es jetzt noch quasi um den Kader geht, das hat ja auch Alof schon darauf hingewiesen, es gibt eben noch einige Positionen, wo es zu Veränderungen kommen kann. Auf der Abgabeseite vielleicht, wenn jemand noch Jamil Siebert haben will oder wenn jetzt Stremski gehen kann oder Jonah Nimitz und so weiter. Bei Ark hoffen wir mal, dass er bleibt, zum Beispiel. Aber er hat ja auch gesagt, zum Beispiel offensiven Mittelfeld könnte er sich das vorstellen. Und aber das Schöne ist jetzt, dass man bei aller Sorge um Abgänge jetzt quasi auch positiv auf die Dynamiken des schließenden Transferfensters sich schauen kann und auch auf das Auge, das Alofs da bewiesen hat in den letzten Jahren und dass er hier vielleicht, wenn sich etwas ergibt, auch nochmal Opportunität zeigen kann, ohne dass er es muss. Und das ist sicherlich eine Ausgangssituation, die völlig ungewohnt ist angesichts der letzten Jahre und uns mit sehr viel mehr Ruhe auf die Saison schauen lässt, als das bisher der Fall war.
Ja, 100% würde ich das Ganze unterschreiben. Man ist jetzt einfach wirklich in dieser Situation, dass man das Ganze so ein bisschen auf sich zukommen lassen kann und ganz, ganz in Ruhe halt überlegen kann, was man noch macht und einfach nicht diesen Riesendruck hat. Die Mannschaft ist zusammen in großen Teilen, auch wenn es da natürlich einige gibt, die, auch wenn sie jetzt halt schon einige Zeit da sind, halt gerade noch näher an die Mannschaft herangeführt werden, weil sie einfach so lange verletzt waren, ne? So wie Lenz, so wie Raimund und so weiter. Trotzdem, ja, man hat eben einfach eben sehr, sehr große Teile zusammen und das sorgt ja eben auch bei mir dafür, dass ich ja, dass ich mir wirklich vorstellen kann, dass diese Mannschaft sich trotz dieses Umbruchs halt etwas früher findet, als wir das aus den letzten Jahren teilweise noch kennen. Und das wäre natürlich eine ganz, ganz fantastische Sache, das eben als Faustpfand direkt mit in die ersten Spiele nehmen zu können.
Haben wir auch ne, über den Kader zu reden. Ich habe es ja eben schon getan. Die Rechtsverteidigerposition, da wird es nicht mehr viel tun. Da gibt es eben die Frage, was kann Simbo noch leisten? Lundal haben wir letzte Saison schon gesehen. Moritz Haier ist ja in den Testspielen, das habe ich so ein bisschen, vielleicht kann Tim noch was zu sagen, eigentlich schon auf seine Linksverteidigerposition
Ja,
vorbereitet worden. Da hatte ich den Eindruck,
da wird er auch beginnen am Wochenende. bin ich mir ziemlich sicher.
Das ja, glaub und, ich und auch generell auch. Würde ich halt auch sagen, ne? Also ich glaube, wenn ich mir angucke, wie Christopher Lenz und Emma Ioa in ihrer derzeitigen, also ne, wie die in ihrer Karriere bisher so gespielt haben, kann man ja irgendwie davon ausgehen, dass man von beiden irgendwie im besten Falle so 20 Spiele bekommt. Wenn die sich jetzt natürlich gut abstimmen und jeweils so ausfallen, dass der andere gerade fit ist, dann ist das ja irgendwie ganz gut. Da das aber ziemlich unwahrscheinlich ist, glaube ich halt auch, dass wir uns auf sehr, sehr viel Moritz Heier jetzt am Anfang der Saison sowieso, aber vielleicht auch ganz insgesamt in dieser Saison auf dieser Position einstellen müssen. Und das ist natürlich nicht so optimal. Genau wie Jan es eben auch schon anspricht, also auch die Rechtsverteidigerposition macht mir Sorgen, wenn Zimbo nochmal wieder der Alte werden kann von vor einem Jahr, vielleicht auch vom Ende der letzten Saison, dann wäre das ganz, ganz großartig. Bei Lundahl habe ich auch meine Zweifel, da bin ich auch wirklich überrascht gewesen, dass man da nicht vielleicht sogar irgendwie schon eine vorzeitige Trennung jetzt im Sommer vorangetrieben hat, aber vielleicht liegen wir da ja auch alle falsch und wie, glaube ich, Daniel Thun oder war es Alofs, ich weiß es gerade gar nicht, es gesagt haben, dass wir halt diese Saison einen anderen Lundahl sehen würden. Das wäre natürlich ganz, ganz großartig. Und ja, aber deswegen glaube ich halt trotzdem einfach, dass die Außenverteidigerpositionen die sind, die einem da am meisten Sorgen machen. Aber das sind natürlich irgendwie auch so diese Positionen, wo, wenn man halt irgendwo Probleme haben muss, dann hat man es wahrscheinlich am liebsten auf diesen Positionen, weil man das ja das ein oder andere Mal doch irgendwie noch ganz, ganz gut kaschieren kann. Und auf Positionen wie dem Tor, wo wir sehr gut besetzt sind und eben auch in der Innenverteidigung, wo wir im Augenblick, wo Jamil Siebert im Kader ist, glaube ich, auch noch ganz gut besetzt sind. Kann man das halt eben nicht behaupten.
Ja, also es sind natürlich drei Innenverteidiger, ne? Mit denen du kalkulieren kannst. Siebert, Oberdorf und Schmidt bei Jordi Weiss, ich glaube, der könnte auch gehen. Wenn Absolut. Er wollte, bei King Manu weiß man es nicht. Also es ist natürlich schon nicht eine Doppeltbesetzte, ne? Da kann man sich auch vorstellen, dass es irgendwann mal im Laufe der Saison enger wird. Ich glaube, interessant ist es eben, darüber nachzudenken, was haben die jetzt Veränderungen mit eigentlich, ja, jemanden wie Emma Ioa, was macht das eigentlich? Oder halt mit Shinta Appelkamp. Ja, was sind so die Spieler, die man jetzt schon kennt, die länger dabei sind, und was für Herausforderungen für die gibt es? Ja, was mit Vincent Vermey, der jetzt wahrscheinlich auch schon geht, ne? Und dann hat man halt vielleicht nur noch Schmidt als Mittelstürmer. Ich glaube, das ist nochmal ein Gedanke, den hast du jetzt mit Ioa schon angerissen.
Ja, also ich meine, dass momentan da hinten unser Schweizer Taschenmesser hingeschoben wird, das neue Schweizer Taschenmesser, Moritz Heier, das hat ja auch, glaube ich, was damit zu tun, dass man jetzt in den Testspielen mit Emma Ioa auf der linken offensiven Position gearbeitet hat. Und das liegt mit Sicherheit auch einfach daran, dass es, glaube ich, nicht auf Dauer so gedacht, sondern das liegt einfach.
Setzt man ihn dann, aber das, dann macht das keinen Sinn, ihn da einzusetzen.
Dass Hetwa und Rossmann einfach halt momentan noch nicht fit sind für 90 Minuten beziehungsweise für Jobsharing.
So. Aber dann machen diese Testspiele keinen Sinn. Wenn du, dann setzt du ihn da falsch ein. Weil dann, wenn du halt denkst, dass Ioa Linksverteidiger spielt, dann musst du sie auch in den Testspielen so bringen. Dann kannst du da halt irgendeinen U19-Spieler hinsetzen, weil dafür sind Testspiele da. Ich fand das schon interessant, dass Ioa dann vorne gespielt hat.
Ja,
weil man ihm einfach diese Position nicht anbieten will, Linksverteidiger, und auch vielleicht nicht linker Außen, oder immer sagt, okay, wir müssen halt zeigen, ob er halt links außen halt eine Konkurrenz sein kann zu Hetwa und
ja gut, also zum einen, ich habe jetzt nicht alle Testspiele gesehen. Er hat jetzt im letzten Testspiel hat er da offensiv gespielt, ne? Also wenn man nicht Sachen ausprobiert im Testspiel, wann dann? Halt im Training. Frage, die ich mir halt stelle, ist, ob Hetwa oder Rossmann halt Startelf-Kandidaten momentan schon sind. Und ich glaube, das wird momentan überdeckt. Ja. Und ich glaube, auf Dauer werden wir, wenn einer von den beiden sich noch besser reingespielt hat, Emma wieder hinten sehen. Und dann, ja,
das ist ein Argument, das ich mitgehen kann.
Und dann ist halt die Frage, ob im Fall der Fälle, wenn halt in der Innenverteidigung es brennt, weil wir da nur drei Innenverteidiger haben, nicht Mohaja auch Innenverteidiger spielen wird und als
Ja, das
vierter
glaube ich.
Innenverteidiger gedacht ist.
Glaube ich nämlich auch. Und außerdem, Tim, ich meine, du hast ja Testspiele gesehen. Hast du auch ein bisschen was von Elias Ejuli gesehen?
Ja.
Der wurde ja teilweise auch sehr, sehr gut besprochen. Und es könnte ja eventuell jemand sein, der halt im Laufe der Saison sich da auch vielleicht einfach diesen vierten Platz erobern könnte.
Keine Ahnung. Also ich glaube, jetzt gegen Aachen war, glaube ich, gar nicht mehr da. Oder mir ist er mir nicht aufgefallen in den vorherigen Testspielen. Also ich meine, ich habe auch diese 1:3 Niederlage gegen was war das, gegen Linz gesehen. Da war insgesamt auch die Abstimmung bei den Gegentoren da hinten nicht so top, top, top. Und ich glaube, die richtig guten Eindrücke hat er halt auf dem Niveau gemacht, wo er dann eher gegen die Mannschaften gespielt hat, gegen die sonst Fortuna 2 auch antritt. Aber mit Sicherheit ist das ein Spieler, der auf Dauer an den Kader herangeführt werden soll. Aber ob das dann in dem Fall die bessere Option zu Mohaja ist, das sei mal dahingestellt.
Ein kleines Ding noch zu Emma, weil wir jetzt auch schon über ihn gesprochen haben. Also auch das ist was irgendwie dafür sorgt, dass ich ja einfach etwas optimistischer auf diese Saison blicke, ist, dass ja irgendwie auch so ein bisschen, glaube ich, durch die Presse durchgestochen wurde, dass es wohl bei Emma noch ein bisschen Potenzial gab bei Vor- und Nachbereitung von Spielen, bei Vor- und Nachbereitung von Training und dass er das wohl jetzt irgendwie sehr, sehr gut angenommen hat und generell mehr Verantwortung übernimmt, ist jetzt irgendwie das erste Mal in den Mannschaftsrat gewählt worden. Ist halt interessanterweise auch schon 27, also wird halt im Oktober 28, also es ist irgendwie auch so, dass man denkt so, okay, die Zeit ist halt auch einfach gekommen vielleicht. Wie hat man denn immer noch so als richtig jungen Spieler, finde ich, irgendwie verbucht. Aber ja, gerade weil wir ja wissen, ähnlich wie das ja auch lange Zeit bei David Kownacki war, bis zu seinem letzten Vertragsjahr bei der Fortuna, hat ja immer viel mit Muskelverletzungen zu kämpfen gehabt. Und das ist nicht immer, aber fast immer ein Indikator dafür, ja, dass man vielleicht ja einfach irgendwie noch ein bisschen mehr Zeit im Kraftraum verbringen könnte, dass man halt eben Training und Spiele besser vor und nachbereitet. Und das hat wohl Emma in diesem Sommer gemacht. Und das lässt halt irgendwie sehr hoffen, finde ich, dass er vielleicht einfach mal nicht große Teile einer Saison ausfällt. Und das wäre ganz, ganz großartig, weil ich glaube, ein Emma Ioa, der mehr oder weniger eine Saison durchspielt, das würde uns sehr, sehr gut zu Gesicht stehen.
Auch ein Ginter Appelkamp, der ein Leistungsträger ist und durch die Saison durchspielt, wäre etwas, das uns sehr, sehr glücklich machen würde. Aufgrund der Sympathien für diesen Spieler, die wir natürlich wie viele andere Fortuna-Fans haben, aber natürlich auch, ja, es ist sicherlich eine Position, es ist, glaube ich, kein Zufall, dass Klaus Allofs die Position genannt hat, wo halt eben am Ende des Transferfensters noch was gehen könnte. Das offensive Mittelfeld, wo halt Schinter sein Spielfeld hat, wo man halt denkt, ja, ich verstehe es auch, ne? Man kann halt angesichts der Leistungen in den letzten Jahren nicht sicher sagen, ach, wir haben da einen, der Schinter spielt halt, er ist verletzt und der wird halt auf hohem Niveau uns in der zweiten Liga halten. Also nicht Abstieg, sondern einfach auf hohem Niveau in der zweiten Liga spielen können. Die Sicherheit hat man halt nicht bei ihm, sondern er
Nicht
hat immer
mehr,
seine
ne?
Phasen, wo es gut ist. Und das ist leider etwas unsicher manchmal. Aber umso mehr und umso wichtiger wäre es natürlich auch. Ich glaube, der Vertrag läuft auch aus, als einer von diversen natürlich. Wenn er in seinem Contract Year jetzt mal noch ein paar. Das wäre natürlich auch typisch, das wäre so ein Kownacki, ne? Also über die Großteil des Vertrags dann vielleicht nicht die Hoffnung erfüllt, die man in ihn hatte und im letzten Jahr, bevor er dann geht, nochmal groß aufzuspielen, aber das wäre ja auch nicht schlecht. Also ne, einen
Das
großen
wäre jetzt im
Aufspieler im
Augenblick
Ginter-Appelkamp
natürlich
würde ich
das
erstmal nehmen.
Best-Case-Szenario, ne?
Ja.
Genau. Also das sollten wir uns halt alle wünschen,
genau.
dass Günther Appelkamp für halt einfach die Saison seines Lebens spielt, weil so ehrlich müssen wir ja auch sein, die Position, also der offensivste Teil in der Zentrale ist ja irgendwie auch eigentlich die Position, wo Appelkamp ja auch eigentlich keinen klaren Konkurrenten hat, ne? Also je nach Gegner könnte ja vielleicht
Eben,
irgendwie Schmidt mal sowas spielen. Vielleicht könnte sogar auch mal ein Sotiris da spielen, wenn man halt mit Haag und Azusi in der Linie dahinter spielt. Vielleicht könnte ja auch ein anderer Spieler da irgendwie mal reinwachsen. Also ein Rasmussen könnte mal hinter der Spitze spielen und so weiter. Es gibt ja auch noch, wenn auch jetzt verletzt, ja irgendwie ein Hamza Anhari, der irgendwie mal in der Vorbereitung ganz gut ausgesehen hat, beziehungsweise da einiges angedeutet hat. Aber das ist natürlich auch irgendwie alles große Spekulation. Im Augenblick ist Appelkamp da eigentlich gesetzt. Und das hätte ich ehrlicherweise am Ende der letzten Saison nicht so richtig gedacht, dass dann halt irgendwie der Ist-Zustand zu Beginn der Saison ist. Aber vielleicht, ne, es wurde ja eben gesagt, dass man speziell auf dieser Position eben auch noch die Augen offen hält. Wird sich das ja eben auch noch ändern. Aber die Tür ist auf jeden Fall offen für Appelkamp, um durchzugehen.
ja, also ich muss sagen, gegen Aachen fand ich auch, aber muss auch immer sagen, man denkt jetzt, das ist irgendwie der gestrandete Drittligist Alemannia Aachen gewesen, den man da 4:0 vom Platz geschossen hat. Das muss man faires halber für die, die es nicht gesehen haben, ein bisschen relativieren, weil bei Aachen irgendwie die halbe erste Mannschaft auch noch gefehlt hat. Aber da war jetzt schon die rechte Seite und da im Verbund Zimbo, Shinta und Rasmussen schon was man sich angucken konnte. Also nur das Wichtige wird einfach sein, dass Appelkamp das mal über eine gesamte Saison abliefert. Und du hast ja jetzt gesagt, ich glaube, dass man da in der Breite des Kaders das probieren kann abzufedern, wenn da nichts mehr passiert. Ich gehe mal davon aus, dass wir da, wenn denn da noch ein offensiver Mittelfeldspieler geholt wird, uns noch ein paar Wochen gedulden müssen und gucken, was am Ende irgendwie so vom Karren fällt, der Erstliga oder wo auch immer. Also ich glaube, das wird noch ein bisschen dauern.
Ja, und auch hier muss man ja sagen, ist die Transferstrategie richtig. Wir haben es schon mal gesagt in der Richtung. Aber für den Trainer Daniel Thun ist die Position von Ginter Appelkamp im Verhältnis zu den Außen, wo es letzte Saison geknarzt hat, und dem defensiven Mittelfeld, wo man halt irgendwie die Schwächen hatte, einfach nicht die höchste Priorität. Also es ist halt, man hat halt so und so viel Geld zur Verfügung und steckt das halt ins defensive Mittelfeld und auf die Außenpositionen und halt in den Mittelstürmer, den man halt jetzt ersetzen muss, weil da Kowalski nicht mehr dabei ist. Kann ich total nachvollziehen. Ist vollkommen richtig. Also insgesamt, um jetzt ein Schleifchen dran zu binden, vielleicht muss ich, wenn ich mir das angucke, und das macht einen auch ein bisschen unruhig, ja, wenn man so viel lobt, finde ich die Transferstrategie über das Geld, ne? Ich habe so ein bisschen Unwohlsein ist dabei, aber ist es, finde ich, das hat Hand und Fuß. Es wirkt einfach durchdacht und man hat Prioritäten klar gemacht und das Geld einfach in Dinge gesteckt, wo man sich denkt, ja, hätte ich nach letzter Saison auch gemacht. Und das finde ich total gut. Und das lässt einen ja auch auf die diversen Spiele schauen, die da noch kommen mögen. Habt ihr denn irgendwie ein Gefühl dafür, wie die Fortuna im Verhältnis zu den anderen 17 Mannschaften in dieser zweiten Liga dasteht? Wahrscheinlich habt ihr es nicht. Oder wie ihr vielleicht auch diesen Saisonstart, der sich ja auf dem Papier, ja, ich, ne, wie liest er sich? Arminia Bielefeld, Aufsteiger, Hannover 96, ambitionierter Zweitligist, SC Paderborn, das erste Jahr nach dem Menschenfänger Kwasniok, Karlsruher SC, immer irgendwie, weiß unschwer. Ist das ein schweres Programm oder ist es eigentlich, ne, was habt ihr denn da für ein Gefühl? Also
Also
ich glaube richtig, ne,
das
ja.
Problem ist ja einfach, Vorbereitungsspiele sind Vorbereitungsspiele und kann man am Ende dann halt auch in der Pfeife rauchen oft. Man hat so ein paar
Genau.
Eindrücke gesammelt, also richtig los geht's am Samstag und also Bielefeld kommt natürlich mit extrem viel positiven Erinnerungen aus dem letzten halben Jahr. Also ich glaube, die haben irgendwie die letzten 16 Spiele haben die irgendwie nur einmal verloren und das war das Pokalfinale. So. Trotzdem ist es ein Aufsteiger. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen Selbstvertrauen in Bielefeld holt und da was mitnimmt, also sprich 3 Punkte, dann kann das auch für die folgenden erstmal auf dem Papier schweren Aufgaben, so vom Format der Vereine, für einen richtig guten Start sorgen. Und dann sehe ich sehr positiv auch auf diese gesamte Saison. Hannover kommt mit irgendwie noch einem größeren Umbruch, als wir es haben. Da kann man froh sein, dass man so früh gegen die spielt. Da ist ja auch die große Frage, was macht Christian Titz da jetzt irgendwie? Paderborn ist auch für mich total eine Wundertüte. Insgesamt glaube ich, dass das einfach eine sehr ausgeglichene Liga ist und es jetzt auch deshalb wichtig ist, gut aus den Startlöchern zu kommen.
Ja, würde ich auf jeden Fall auch unterschreiben, was ihr da jeweils gesagt habt. Ich glaube auch, dass, also das ist, ich würde schon sagen, dass es ein eher schwieriger Start ist, weil, also wenn ich mir jetzt überlege, wie oft ich jetzt allein schon gesehen habe, dass halt Arminia Bielefeld als Kandidat für einen eventuellen Durchmarsch getippt wird, bin ich mir nicht so sicher, ob die wirklich so gut sein werden, aber die werden auf jeden Fall, glaube ich, sehr, sehr wenig Probleme damit haben, in dieser Liga anzukommen und da halt auswärts zu starten, ist eigentlich super undankbar. Also da habe ich auch ähnlich wie Tim schon fast mehr Hoffnung, dass wir halt gegen Hannover was holen können, einfach weil ich mir da auch nicht vorstellen kann, dass die bei diesem krassen Konzeptwechsel, den Christian Titz da mitbringt, dass die das halt schon so richtig drin haben werden, dass man die da vielleicht ein bisschen ausgucken kann, irgendwie am zweiten Spieltag. Ja, und dann Paderborn gehört dann halt eben auch zu den Mannschaften, die halt den Trainer gewechselt haben. Also das ist ja eh absolut unfassbar, wenn man sich anschaut, wie viel Trainerwechsel es in den jetzt im letzten Jahr in der zweiten Liga gab und alleine wie viele Mannschaften eben auch jetzt in der allein in diesem Sommer den Trainer halt irgendwie nochmal getauscht haben. Also
Ja.
finde ich total krass. Also da kann man ja wirklich fast davon ausgehen, dass halt so Mannschaften wie Kiel oder Bochum, die halt jeweils am Trainer festgehalten haben, aber eben aus der
Ja.
ersten Liga abgestiegen sind, dass die richtig, also ich glaube ehrlicherweise, dass die relativ schnell in der zweiten Liga ankommen werden, eben weil die an ihrem Trainer festgehalten haben, weil die auch, glaube ich, ganz gute Kader haben und irgendwie nicht so diesen typischen krassen Abstiegsschock irgendwie haben, glaube ich, für mich, sondern irgendwie glaube ich, dass die damit, also ne, es gibt ja sonst,
Ja.
es ist ja meistens so, dass mindestens ein oder wenn nicht sogar zwei Bundesligisten, die halt von oben kommen, am Anfang so schwer haben, dass die erstmal unten richtig reinrutschen. Ich glaube, das wird dieses Mal nicht passieren. Das werden beides Mannschaften sein, die oben mitspielen. Und ja, und ansonsten finde ich es aber auch irgendwie eher schwer einzuschätzen, wo die Fortuna da steht. Das war auf jeden Fall zum Kotzen, finde ich, dass wir wieder auswärts starten, was dann halt eben auch heißt, dass wir wieder auswärts den letzten Spieltag haben und dann halt auch noch im schönen Frankenland bei Greuther Fürth. Das ist auch wirklich einfach so eine der räudigsten Auswärtsfahrten überhaupt. Also es wäre auch wirklich schön, wenn man das irgendwann mal ändern könnte. Aber ich glaube, es hat irgendwie keiner bei der DFL Lust, da irgendwas an diesem Computerprogramm zu ändern, der halt immer diesen Spielplan
Ja,
jedes Jahr
warte doch.
ausspuckt.
Der, Alexander Jobst wird ja dann demnächst das ändern, glaube ich.
Ja, richtig. Wenn der wirklich in einen hohen Posten in der DFL kommt, der wird wahrscheinlich viele Dinge zum Guten ändern. Da
Nur
bin
für
ich
die
mir auch ganz,
Fortuna
ganz
wird er
sicher.
agieren. Davon müssen wir sicherlich
Absolut.
fest ausgehen.
Absolut überzeugt, ja. Ja, wie sieht's denn so aus? Habt ihr allgemein, ihr habt auch irgendwie, also ich muss sagen, ich habe dieses Jahr noch weniger ein Gefühl für diese Liga als wie sonst. Also sonst dachte ich auch immer, okay, das wird eine enge Liga. Aber ich hatte zumindest so eine Idee, okay, in der engen Liga könnte die und die Mannschaft oben mitspielen, die und die weniger. Jetzt denke ich irgendwie nur, dass halt Elversberg und Magdeburg es bestimmt richtig schwer haben, irgendwie nach den Umbrüchen, die gehabt haben. Und dass Schalke wahrscheinlich wieder einfach ein Kandidat für den Abstiegskampf ist. So, da wäre ich mir relativ sicher. Hannover ist vielleicht so die größte Wundertüte. Und ja, und ich glaube, wenn ich jetzt so Kandidaten für den Aufstieg nennen müsste, da würde ich wirklich die Fortuna nennen. Also auch wenn ich mir da
Ist
alles
auch
Mögliche
hoher.
vorstellen könnte, ne, so zwischen Platz 1 und 9 ist irgendwie alles möglich. Aber ich sehe halt eben nicht die Mannschaften, die halt irgendwie auch klar da oben mitspielen. Also ich kann mir schon auch denken, dass Bielefeld da vielleicht eine Rolle spielen könnte. Dann glaube ich, dass Nürnberg vielleicht ganz gut ist. Von Hertha erwarte ich mir eigentlich sehr, sehr viel. Also wenn ich da wüsste, dass ein Fabian Reese über die ganze Saison fit bleibt, dann würde ich denken, dass die aufsteigen. Aber sonst, ich kann es ganz, ganz schwer einschätzen. Ich wäre mir vielleicht höchstens noch sicher, dass Braunschweig und Münster sich wirklich extrem verbessert haben und eine gute Saison spielen werden. Aber die werden bestimmt nicht oben mitspielen. Da wäre ich dann doch überrascht. Also ich werde mich da wirklich viel, viel mehr, glaube ich, als die letzten Jahre einfach überraschen lassen und habe auch noch weniger Gefühl bei der Fortuna. Was aber, glaube ich, vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass ich eigentlich meinem eigenen Optimismus nicht trauen möchte.
Ich schlage vor, von Spiel zu denken bei dieser Liga.
Also ich habe ja vor 5 Tagen, vor 4 Tagen, die Tage verändere ich jetzt willkürlich, angefangen, mich intensiv damit zu beschäftigen. Und mein erster war ja auch die Sexiness der Transfers schon benannt worden ist. Ist halt schon, das könnte halt eine richtig gute Liga werden. Also das hat Potenzial, einfach eng zu sein, unklar, und wo die Fortuna aber eben, wenn das so kommt, wie wir es einschätzen und hoffen, eben oben mitspielen kann. Und es da habe ich große Lust drauf.
Ja, irgendwas im Speziellen noch außer der Liga an sich, worauf ihr euch in dieser Saison freut?
In der zweiten Liga.
Ja, also in der nächsten Saison.
Also
Also, ich habe auf
Fabian
jeden Fall
Reza
die.
als Kapitän bei Hertha BSC. Das finde ich, das hat er den Bock zum Gärtner gemacht. Der Spieler, der meine eh schon großen Sensibilitäten, was Fremdschämen angeht, auf ein neues Level gehoben hat. Das ist, glaube ich, die Storyline, die verfolge ich. Ja.
Ja.
Ja, bei mir ist es auf jeden Fall die Hoffnung, irgendwie mal wieder ein paar mehr Auswärtsspiele auch zu sehen. Hat die letzten Jahre irgendwie leider nicht so gut funktioniert. Jetzt sind natürlich irgendwie die in der Nähe eigentlich fast alle direkt auf die ersten Spieltage gelegt worden, mit Bielefeld, Paderborn, Münster und Bochum direkt hintereinander. Hab natürlich irgendwie auch die Hoffnung, dass ich es zu dir, Tim, nach Berlin schaffe im Oktober. Also das wäre eine feine Sache, wenn man da irgendwie ein bisschen was mitnehmen könnte. Und ja, aber ansonsten ist es, glaube ich, einfach diese Freude hoffentlich einer neuen Fortuna, daran zu gucken, wie dieser Umbruch halt irgendwie gelingt, zu schauen, ob Florian Kastenmeier wirklich die richtige Besetzung als Kapitän ist und ja, ob man einfach irgendwie vielleicht auch genug Erfahrung halt irgendwie insgesamt geholt hat, weil da bin ich mir auch immer noch
Ja.
nicht so ganz sicher. Aber da lasse ich mich sehr, sehr gerne eben positiv überraschen. Genau, bin deswegen ja auch jetzt speziell, nachdem wir diese Folge jetzt hier gerade aufgenommen haben, beziehungsweise aufnehmen, wirklich sehr, sehr freudig optimistisch.
Und was ist bei dir der
Also,
Fall, Tim? Und denke daran, Tim, wenn du diese Frage beantwortest,
ja.
dass du uns dann schon hinleitest auf das Bielefeld-Segment. Also
Also.
Antworten und Brücke bauen.
Ja, also tatsächlich ist es bei mir in der nächsten Saison so, dass ich mir, also für mich sind ja die Heimspiele quasi die Auswärtsspiele, weil es immer eine weite Anfahrt bedeutet, natürlich auch verbunden mit Besuch und was weiß ich. Ich habe mir auf jeden Fall das Spiel gegen Bochum in der Rückrunde schon mal fett im Kalender eingetragen, weil irgendwie wird das ein spezielles Spiel, glaube ich, wenn man da dann wieder gegen Bochum zu Hause spielt. Und das ist, ja, das ist für mich irgendwie jetzt schon emotional total aufgeladen. Das ist was, worauf ich mich, ich weiß gar nicht, freue, aber wo ich mir schon viele Gedanken zu mache. Und dann hoffe ich halt einfach, dass wir, muss ja nicht direkt wieder Halbfinale, dieses Jahr wieder im Pokal mal ein paar Runden mehr sehen. Und das ist meine große Hoffnung, dass das klappt, auch wenn Schweinfurt man nicht unterschätzen sollte. Die sind gerade aufgestiegen, die kommen auch mit viel Rückenwind, aber darüber reden wir dann in 2 Wochen.
Schön, dass Tim bei dem sonst sehr euphorischen Teil quasi die Vorausschau auf seine Saison mit den Downern Bochum und Pokal endet. Aber
Ja, man muss sich erden, man muss sich
ja,
erden.
das ist doch wichtig. Ich glaube, es könnte für uns halt sehr, sehr harter Aufschlag werden diese Saison nach dieser Euphorie hier. Und
Aber
vielleicht ist
nein,
es
nochmal zu dem Bochum-Spiel. Ich erhoffe mir dann natürlich ein Sieg, der alles, also endlich mal dieses Trauma hinwegfegt, ne? Also, aber klar.
Was sollte, was erwartest du da? Zweistellig, oder?
Ja, mindestens.
Okay, sehr gut. Ha, sehr gut. Aber vielleicht ist die Euphorie auch schon am Samstagabend vorbei, wenn die Fortuna in Bielefeld einfach 2-0 verliert. Und ich, Lou, möchtest du es anmoderieren?
Ja, also
Das Bielefeld zu machen.
wir genau, wollen auf jeden Fall jetzt in diesem Teil dann eben auch schon auf den Samstag schauen. Also für mich, ehrlich gesagt, mir kommt es noch so weit weg vor, dass die Fortuna wirklich am Samstag schon in die Saison startet. Aber wir müssen uns jetzt natürlich darauf einstellen, dass es eben in ein paar Tagen schon losgeht. Und ja, und da haben wir natürlich jetzt irgendwie zu Bielefeld, da die Saison noch nicht gestartet ist, noch gar nicht so viel zu erzählen. Und haben uns deswegen auswärtige Expertise dazu geholt. Und zwar von Eva-Lotte Bohle, die uns ein bisschen was zu Arminia Bielefeld erzählen wird. Und wenig überraschend ist die, glaube ich, sehr, sehr gut gelaunt und schaut mit sehr, sehr viel Freude eben nicht nur auf die Saison, sondern eben auch auf dieses Spiel am Samstagabend. Genau, wir hören uns mal an, was sie uns so zu erzählen hat.
Ja, erstmal liebe Grüße aus Bielefeld. Vielen Dank für eure Einladung. Ich freue mich natürlich sehr, dass das erste Spiel zurück in der zweiten Liga und das Spiel am ersten Spieltag direkt so ein Kracher am Samstagabend gegen eure Fortuna ist. Und ihr habt mich ja gefragt, ob ich ein bisschen was zu Arminia erzählen kann, generell auch was die Stimmung betrifft zum Beispiel. Und da kann man, glaube ich, sagen, die ist sehr, sehr gut, schlägt sich auch in verschiedenen Zahlen nieder. Beispielsweise 17.000 verkaufte Dauerkarten. Das ist für Bielefeld enorm viel. Und das ist tatsächlich auch so, dass am Anfang aber ein Limit gesetzt wurde. Also mehr als 17.000 wurden auch nicht verkauft, einfach um noch genügend Tagestickets quasi zu haben. Dann ist Bielefeld erstmal bei 27.000 Mitglieder. Natürlich viele, die im Laufe dieser Pokalsaison dazugekommen sind und zum Aufstieg. Aber dennoch ist es erstmal eine beachtliche Zahl und tatsächlich gefühlt das erste Mal so, dass Bielefeld mehr Mitglieder hat als Plätze im Stadion. Das kommt bei uns dann ja doch auch nicht so häufig vor. Und generell kann man, glaube ich, einfach sagen, also dieser Run im letzten Jahr, beziehungsweise einfach diese Entwicklung, die diese Mannschaft unter Mitch Kniart in den letzten 2 Jahren gemacht hat, ist wahnsinnig. Also dieser Fastabstieg in der ersten Drittligasaison und dann aber die Entscheidung, dass man an Mitch Kniart festhält, auch in Phasen, in denen es letzte Saison nicht gut läuft. Also das vergisst man manchmal so. Das war keine lineare Entwicklung nach oben, sondern da gab es auch mal immer wieder Phasen, die liefen nicht so gut. Aber generell kann man einfach dieser Mannschaft eine unglaubliche Entwicklung attestieren und dann natürlich zusammen mit dem Pokalfinale, dass man das erreicht hat als Drittligist. Das war für jeden Bielefeld-Fan auf jeden Fall eine Once-in-a-Lifetime-Experience. Vielleicht hoffentlich keine Once-in-a-Lifetime, aber definitiv was, was glaube ich, ja, bei allen von uns im Herzen bleiben wird. Und generell zu den Fragen, was ist denn eigentlich Arminia Bielefeld gerade? Also generell kann man sagen, dass Mitch Kniart gerade in der dritten Liga und eben auch in Spielen gegen die höheren Vereine immer einen extremen Fokus auf die Arbeit gegen den Ball gelegt hat. Also das sieht man eben auch daran, dass ihm ja eine körperlich fitte Mannschaft sehr, sehr wichtig ist. Also er baut sehr, sehr viel auf Fitness, auf das eben Spieler, die vielleicht jetzt nicht das größte Talent mitbringen, trotzdem in seine Mannschaft passen. Und er baut eben auch darauf, so einen Mix zu haben zwischen erfahrenen Spielern und jüngeren Spielern, die er dann eben auch entwickeln kann. Sicherlich das prominenteste Beispiel mit Luis Oppi, der jetzt zum FC St. Pauli gewechselt ist, obwohl er noch überhaupt keine Bundesliga- oder Zweitliga-Erfahrung hat. Das ist generell so. Also man hat jetzt in den Verstärkungen zur Saison auch gezielt geschaut, dass da eben Spieler mit Marvin Melem oder Tim Handwerker dazukommen, die eben Zweitliga-Erfahrung haben. Das hat dieser Kader nämlich größtenteils gar nicht, oder auf jeden Fall sehr, sehr wenig, wenn nur. Das ist aber, also das ist bei vielen Fans natürlich auch das größte Fragezeichen bisher, aber generell lief die Vorbereitung ganz gut. Man hat im Trainingslager unter anderem den ersten FC Nürnberg mit 2-1 in einem Test, in einem längeren Test besiegt. Das war sicherlich so ein kleines Ausrufezeichen. Hat jetzt zwar gegen die AS Monaco 3-0 verloren, aber gegen den Champions League-Teilnehmer darf das mal passieren. Und generell waren da aber auch schon viele gute Sachen zu sehen. Wie gesagt, also mit Knieern setzt auch auf einen Fußball, der ja defensiv gut stehen soll. Also man hatte die wenigsten Gegentore in der dritten Liga und hat sich dann nach und nach auch in der Offensive verbessert. Unter anderem auch durch die Verpflichtung von Johnny Grodowski in der Winterpause. Der war sicherlich so eine Stellschraube für den Aufstieg. Aber also ich glaube, die Stimmung in Bielefeld war so gut wie noch nie. Das ist natürlich auch immer ein bisschen gefährlich, weil durch diese ganze Euphorie und man muss ja wirklich sagen, auch die Erfolgsfans, die dazu gekommen ist, kann das natürlich auch ganz, ganz schnell in die falsche Richtung kippen. Aber man muss einfach sagen, ich kann mich nicht daran erinnern, wann das letzte Mal ein Trainer in die dritte aufeinanderfolgende Saison gegangen ist. Das war es lange, lange her und man muss einfach sagen, dieses Team aus Michael Mutzel, also dem Sportgeschäftsführer und mit Kniat als Trainer und seinem Trainerstab funktioniert sehr gut. Zusätzlich geht in dieser Saison auch endlich wieder eine U21-Mannschaft an den Start, was sicherlich auch eine gute Idee ist, weil die Jugendarbeit von Bielefeld in den letzten Jahren auch wirklich besser geworden ist. Man hat mit Sumbu zur Winterpause jemanden nach Graz verkaufen können. Man hat mit Daniel Richter einen sehr, sehr aufstrebenden Jugendspieler, der auch zum Profikader jetzt gehört und da auch nochmal eine Vertragsverlängerung bekommen hat. Also da bin ich sehr gespannt. Hoffe aber natürlich auch, dass alle Fans Zeit geben und es ist natürlich auch direkt kein schwacher Beginn. Also man muss da auch wirklich ein bisschen schauen. Natürlich gegen Düsseldorf, dann geht es gegen Kiel als Absteiger. Das wird eine interessante Liga, glaube ich, weil man natürlich diese klassischen Big Names nicht mehr hat, aber eine Menge Vereine, die natürlich hochgehen wollen. Ne? Mit Düsseldorf, mit Nürnberg, mit Hannover. Liste ist lang, natürlich wollen die Absteiger auch wieder hoch mit Bochum und Kiel, auch wenn es jetzt nicht die klassischen großen Namen sind, aber da kommt einiges auf uns zu und ich freue mich sehr, dass es jetzt endlich wieder losgeht und wünsche uns allen Zweitliga-Fans natürlich eine tolle Saison.
Ja, vielen Dank nochmal an Eva-Lotte Bohle. Ja, wie sieht's denn so bei euch aus? Wenn ihr euch das jetzt so anhört, bei den Bielefeldern kribbelt's richtig. Was rechnet ihr euch denn aus? Also wir haben natürlich jetzt das Spiel auch schon so ein bisschen angesprochen, eben als wir auf den Spielplan geschaut haben. Ich kann mir denken, ihr habt wahrscheinlich jetzt auch nicht irgendwie schon ein Bauchgefühl, was dabei rauskommt, oder?
Nicht, was dabei rauskommt, aber ich finde, was Eva Lotter gesagt hat zu der Euphorie, das ist natürlich schon etwas, worauf ich mich auch freue. Ja, also ein wahrscheinlich ausverkauftes Stadion. Samstagabend ist für die Auswärtsfahrer richtig scheiße. Das ist Mist, aber eigentlich ist es ein geiler Saisonauftakt. In Bielefeld oder gegen Bielefeld, die Bock haben, wo Stimmung sein wird, die eben mit DFB-Pokal und so, diesem Aufstieg, halt richtig was erlebt haben. Und das ist als Ansetzung von der DFL eigentlich ein super schöner Tag. Ja, und auch ein guter Beginn, wo man halt sagt, okay, ich gehe da rein und klar, sportlich, Aufsteiger Bielefeld sind vielleicht eh darauf ausgelegt, erstmal Kontrolle zu haben. Aber ich glaube ja, wenn ich zumindest diese DFB-Pokalsaison mir Erinnerung rufe gegen Leverkusen und so, haben die sich ja gar nicht mehr unbedingt hinten reingestellt. Nee. Also die haben, glaube ich, auch zu Hause schon auch ein bisschen mehr mit Ball gemacht. Vielleicht können wir da auch die neue Geschwindigkeit auf Außen bewundern, die Fortuna reinbringt. Und wichtig ist, glaube ich, ich glaube, es wäre wichtig, das Spiel nicht zu verlieren. Das ist ein dummer Satz, aber ich glaube, für die Mannschaft, die sich neu finden muss, gerade nach dem großen Umbruch, wo vielleicht in der Mannschaft, ne, also Hoffmann ist nicht mehr da als Kapitän, auch sich Hierarchien neu finden müssen und so weiter, ist sportlich immer gut, wenn man die Punkte reinbringt, aber gerade nach so einem Umbruch mit vielen Neuen im Kader ist es, glaube ich, umso wichtiger, dass man das gute Gefühl erstmal bleibt.
Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, je länger wir jetzt irgendwie auch über Arminia Bielefeld reden, ich würde, glaube ich, ein unentschieden mit Kusshand nehmen gerade. Also wenn ich mir überlege, wo hat die Fortuna eigentlich jetzt schon seit Jahren unter Daniel Thun ja auch immer Probleme, das ist, wenn wir hochgepresst werden. Und Bielefeld spielt halt diesen High-Energy-Fußball über den ganzen Platz. Die haben halt mehr oder weniger ihren ganzen Kader, glaube ich, zusammengehalten. Die haben kaum jemand abgegeben. Die sind super eingespielt. Und das können wir halt eben nicht behaupten. Bei uns ist, glaube ich, einfach noch nicht so ganz klar, wie wir spielen. Und genau diese Spielweise, so eine eklige Spielweise mit viel Geschwindigkeit, mit viel Physis und eben ein hohes Pressing, bin ich mir nicht sicher, ob wir damit gerade im Augenblick so gut umgehen können. Also das ist auf jeden Fall ein Spiel, wo ich große Sorgen habe, dass wir es direkt zu Beginn verlieren.
Ja, also den ganzen Kader haben sie nicht zusammengehalten. Also ich habe ja die Pokalspiele letztes Jahr von Bielefeld mir angeguckt. Die zwei Leistungsträger, die auch am meisten rausgestochen sind aus der Mannschaft, sind gegangen mit Oppi und Wörl. Aber trotzdem, ja. Ich glaube, der Star ist der Trainer und da kommt was auf uns zu. So, auf keinen Fall in Rückstand geraten, sondern auch darauf vertrauen, dass man selber auch Stärken hat und sein Spiel durchbringen. Dann habe ich ein gutes Gefühl für Samstag. Ansonsten, wenn man da in Rückstand gerät, dann wird die Alm eine Wucht entfachen. Das wird schwierig dann.
Schwierig. Ist ja, ne? Zweite Liga ist eben kein Ponyhof und da, da können wir uns. Ne?
Man fährt auf die Alm, Ponyhof. Jetzt ist aber mal vorbei hier.
Vielleicht auch der Hinweis darauf, dass wir nach einer für unsere Verhältnisse, also ich glaube allgemein, aber besonders für unsere Verhältnisse, sehr positiven Folge.
Und auch sehr kompakt und knackig für eine Saisonvorschau.
Ja. Das liegt daran, dass Moritz nicht da ist. Der nimmt immer so viel Platz rein. Der muss seine Ausführungen und so. Das ist. Nee. Ich glaube, wir werden ja auch über DFB-Pokal, über Fortuna für alle und alle die anderen Themen, sie werden uns begleiten in die Saison und wir werden dann auch noch unsere Punkte da einbringen können. Und vielleicht ist es auch einfach schön und ungewohnt für uns auf einem, auf so einem, in so einem guten Gefühl, die Hörerinnen und Hörer in die Saison zu lassen. Diejenigen, die das vielleicht auf dem Weg, auf dem Zug nach Bielefeld hören, sind dann noch euphorischer. Ja, so stelle ich mir das gerade vor. Und in dem Sinne wünsche ich uns hier im Podcast, aber auch allen Zuhörern und Zuhörern eine erfolgreiche Saison 2025-26.
Das kann man sich noch anhören, wenn man dann im Winter am Kamin sitzt.
Ja, das ist schon so, ne? Ja. Also es prasselt leider der Regen nicht mehr gegen das Fenster, wie es zwischenzeitlich mal der Fall war, aber man kann sich, wenn man vor der Frage sitzt, ob Daniel Thun die Saison überlebt, wenn man sie beantwortet für dieses Kicktipp, darauf sei nochmal hingewiesen. Sollte man sich von unserem Optimismus hier nicht täuschen lassen.
Nee, das sollte man sowieso nicht, aber man sollte auf jeden Fall diesen Optimismus vielleicht einfach noch ein bisschen genießen. Dafür gibt's dann jetzt ja noch 4 weitere Tage. Und vielleicht mindestens 4 weitere Tage. Und danach darf dieser Optimismus gerne weitergehen. Wir werden diesen Optimismus dann nach dem Bielefeld-Spiel Anfang nächster Woche dann das erste Mal auf den Prüfstand stellen und wünschen euch bis dahin ein paar sehr schöne optimistische Tage.
Ciao.
Tschüss.
Tschüss.